Hallo, liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge A Story Beyond Sports. Willkommen beim Alpina Podcast. Heute ein, ja, für mich schon ziemlich cooler Podcast, weil es um eine Person geht, die ich wirklich sehr lange kenne, mit der ich schon wahnsinnig viel erlebt habe, sehr emotionale Momente erleben durfte und die eigentlich so meine, ja, die Zeit meiner Mountainbike-Profikarriere geformt hat, mitgeformt hat. Lena, hallo auch Lena. Wie geht's dir denn? Bist du auch gespannt, wie es heute wird?
Ja, ich kenne den Nico. Nico Zetzek ist heute am Start. Nicht so lang, aber ich habe schon mal zumindest ein Bier mit ihm getrunken.
Na schau, da haben also wir schon mal was gemeinsam.
Nur ein Bier mit ihm getrunken, das glaube ich dir ja tatsächlich nicht. Ja, auf die Stories, die du und er da zusammen zu erzählen habt, darauf bin ich sehr gespannt. Aber erstmal natürlich eine Frage an dich. Andi, was macht denn für dich eigentlich wirklich ein richtig gutes Event aus?
Puh, ein gutes Event. Also ich übertrage das jetzt mal auf die Events, die ich damals gemacht habe, denn das waren hauptsächlich, natürlich das Größte waren die Nine Nights. Und für mich war das Ganze immer sehr natürlich, klarer Faktor vom Wetter abhängig, aber natürlich war es für mich ein gutes Event, wenn nach der Eventzeit die Leute happy waren und sowas von einem abfällt und man dann einfach da sitzt und sagt, hey, Wahnsinn, was haben wir eigentlich jetzt hier geschafft und wie mega cool war diese Zeit und das, was wir gemacht haben und natürlich im Idealfall dann auch das, was dabei rauskommt, das Ergebnis, in unserem Fall ja immer viel Content, Videos, Fotos und wenn man das anschaut und dann für sich sagen kann, hey, das ist mega geil und das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben, dann ist es für mich ein gutes Event.
Und da bin ich gespannt, was der Nico dazu sagt. Aber erstmal wollen wir den natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Insofern alles, was man über Nico Zetzek wissen muss, das hört er jetzt. Nico Zetzek und Actionsport. Beides gehört untrennbar zusammen und bestimmt seit jeher das Leben des heute 43-Jährigen, wenn auch aus verschiedenen Perspektiven. Denn zunächst war es vor allem die Liebe zum professionellen Sport machen, die Nikos Alltag war. Jahrelang war er als Profi im Ski-Freestyle-Zirkus unterwegs, nahm selbst an Top-Events wie den X-Games teil. Dann war es schließlich die Liebe zum Sport gestalten, die Nikos Herz im Sturm eroberte und er wechselte die Fronten, vom Sportler zum Veranstalter. Damit verbunden die Geburtsstunde des heute als Swatch Nines bekannten Eventformats für die Szene aus der Szene. Gemeinsam mit niemand Geringerem als Andi persönlich schaufelte er den ersten Bikekurs und zusammen schenkten sie nach der Ski auch der Bikewelt eine Art Spielplatz, auf den damals wie heute die besten Leute zeigen, was im Bereich Actionsport und Content so geht. Aber das ist nicht alles, was man über Nico wissen sollte. Heute ist er Veranstalter, federführend in der Innsbrucker Agentur Distillery, Moderator und Kommentator im Sportfernsehen, in Portugal mit der Family zu Hause und ganz bei sich angekommen. Oder? Tja, es gibt wohl niemand passenderen als Andi, um genau diese Frage am Podcast-Mikro aufzuwerfen. Denn Andi und Nico verbindet nicht nur eine jahrzehntelange Männerfreundschaft, sondern auch die eine oder andere Herzensangelegenheit. Und ja, das ist tatsächlich doppeldeutig gemeint. Na Jungs, welche Story Beyond Sports steckt da wohl dahinter?
Also, und da ist er auch schon, der Nico Zetzek. Nico, grüß dich.
Grüß dich, ihr Lieben.
Schön, dass du dabei bist bei A Story Beyond Sports und die liebe Lena hat mir im Intro eine Frage gestellt, wie immer, und die würde ich sehr gerne an dich weitergeben und zwar lautet die, was macht für dich ein gutes Event aus?
Also okay, immer aufs Bauchgefühl vertrauen, deswegen mein erstes Bauchgefühl, was mir gerade so in den Kopf geschossen ist, ein gutes Moment machen glückliche Teilnehmer aus, das ist sehr pauschal, die Antwort würde ich sagen. Aber für mich persönlich, absolute Hassliebe zum Event-Business ist mein Fulltime-Job, den ich mir nicht so ausgesucht habe, sondern in den ich reingestolpert bin. Ich würde jetzt auch meinen Kindern nicht unbedingt empfehlen, macht unbedingt Event-Business, weil es ein Leben mit Höhen und Tiefen ist. Aber ich habe es, glaube ich, bis jetzt bei, ich glaube, ich habe jetzt in meinem Leben schon fast knapp 40 Swatch Nines Event gemacht aus verschiedenen Sportarten. Und ich hatte mindestens einmal den pro Event, meistens öfters, diesen unfassbaren Moment der Erfüllung für mich, wo mein Herz absolut voll war, weil entweder der Andi Wittmann gerade im Sonnenuntergang in Livigno an Flatspin 540 an der Hip von einem Schwert gemacht habe und im Hintergrund ist ein Heli geflogen und ich habe da nur gesessen und mir das angeschaut. Das war 2013 vielleicht, hatte ich jetzt mal. Mhm. Oder weil irgendeiner, von dem es vielleicht nicht erwartet hätte, zu mir gekommen ist, gesagt, boah, das war jetzt die Woche meines Jahres oder das war das Event meines Lebens oder ich habe gerade irgendwas geschafft, was ich schon immer machen wollte. Oder einfach diese glücklichen Menschen, jetzt komme ich wieder zurück, die du siehst auf solchen Veranstaltungen. Das machen für mich Events aus.
Kann ich absolut nachvollziehen. Also
mega.
Das ist wirklich so. Andi, was ist denn für dich dieser glücklichste Moment gewesen in deiner Zusammenarbeit mit Nico eigentlich?
Boah, da gab es so viele.
Jetzt nicht das Bier. Keine Biermomente, nur so Eventmomente.
Andi, ich habe was. Kannst du dich, ich habe heute noch, viele, viele Jahre später, ist mein WhatsApp-Kontaktfoto, du und ich und der Gulli, Geoff Gulewicz, wie wir so am Boden liegen, ein bisschen leicht kuschelnd fast schon, auch im Sonnenuntergang in Livigno. Und das war genau so ein Moment, wo wir beide gefightet haben, halbes Jahr ein geiles Event auf die Beine zu stellen. Dann haben wir Location gewechselt vom Bildkugel nach Livigno. Ja, das habe ich jetzt gewechselt vor ganz kurzem erst.
Hey, das aber weißt du was, Nico? Ich habe Nico nämlich gerade das Bild gezeigt und ich fand es so geil. Ich habe mir vor dem Podcast gerade gedacht, dass ich das ansprechen werde, weil mir das echt aufgefallen ist, dass du immer noch das Bild von damals seit Jahren, seit glaube ich 10 Jahren jetzt oder was, in deinem WhatsApp-Status hast. Da dachte ich mir, hey, was geht denn ab? Scheinbar hängt ihm da doch was dran.
Ja, klar.
Und jetzt hat die mir gerade lustig, dass du es jetzt sagst. Und Livigno war definitiv einer dieser Momente, aber mein schönster Moment war definitiv Nine Nights Jahr 1 am Wildkugel, als wir das so von null weg ins Blaue rein irgendwie gemacht haben, was natürlich lang nicht so professionell war, wie es heutzutage läuft, aber das war halt auch der Zahn der Zeit und das Ganze war auch an einem anderen Punkt, der Sport war an einem anderen Punkt, das Event war an einem anderen Punkt, wir waren an einem anderen Punkt im Leben und das war aber irgendwie so nach wie vor irre erfüllend zu sehen, wie ein Hirnschiss, den man so hat, der von dir halt ausging, der dann auf mich zum Glück oder wo ich sehr dankbar bin nach wie vor übergangen bin, dass ich das als Mountainbiker mit dir machen darf und wir das dann in dieser Bruchbude in Neukirchen am Computer irgendwas uns überlegt haben und dann das von quasi Kopfgedanke über ein paar 2D-Zeichnungen am Computer über Zimmerei auf den Berg gebracht haben und mit ein paar freiwilligen Helfern aufgebaut haben und am Ende das war, was damals, glaube ich, schon für den Sport immens richtungsweisend war, wenn wir mal sehen, wo wir heute sind. Und um die Welt ging und einfach der Shit war, weil das da oben auch die Hammer-Location war und einfach alles mega war. Und diese Woche danach, als wir dann beim Schweini im Schweinis waren und die Woche vorbei war, das war verrückt. Also das war wirklich verrückt. Das war wie ein Film. Das war wie ein Film und der Film ging halt einen Monat lang oder so. Das war einfach irre.
Lena, soll ich den Leuten mal kurz erklären, warum der Andi und ich uns kennen und wie das alles passiert ist?
Es war eine Frage. Ich wollte, wann seid ihr beide, Andi und Nico, euch zum ersten Mal begegnet? Das steht hier tatsächlich als nächste Frage von mir tatsächlich so mit drin.
Also Andi, das ist der Moment, auf den freue ich mich seit 15 Jahren. 20 Jahre. Also, kurze Zusammenfassung. Ich war Skiprofi, Freeski-Profi und habe 2008 mitten in meiner Karriere quasi die damals Suzuki Nine Nights gegründet. Ein reines Ski-Event. Wär eigentlich eine einmalige Aktion gewesen, aber es hat so geil funktioniert im ersten Jahr, dass wir es dann nochmal gemacht haben. 2009, 2010 und dann haben wir 2011 entschieden, wow, dieses Konzept, das wir da haben, dazu vielleicht später noch mehr, funktioniert so saugut. Das könnten wir doch in unserer Zweitlieblingssportart, Mountainbiken, auch versuchen. Wir ganz gerne alles Skifahrer, aber Skifahren fahren im Sommer natürlich Mountainbike. Wir haben ja alle in Innsbruck gelebt und wollten wir irgendwie Fahrräder abstauben. Ich weiß auch nicht so genau, warum wir Fahrräder waren so teuer.
Ja, könnte sein.
Genau. Und zu diesem Zeitpunkt war der Andi, ja, Deutschlands Bester, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Absolute Gaillonsfigur oder ganz vorne mit dabei auf jeden Fall in der internationalen Szene. Und der Andi und ich hatten zu diesem Zeitpunkt eine witzige private Verbindung. Stimmt's?
Ja.
Ja, bitte. Ich liebe private Verbindungen, sind die besten.
Also, aber wir hatten diese Verbindung definitiv.
ja, kann man einen kleinen Shoutout machen, oder? An die. Wir haben, also wir kannten uns über eine, wir haben die gleiche Ex-Freundin, kann man schon so sagen. Oder?
Ja, ja, Logo.
Ich bin ja ein bisschen älter, ich war zuerst dran und dann später dran. Und da,
dann war ich an der Reihe.
Genau. Shoutout an, egal. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und genau, und dann, wir haben uns aber alle gut verstanden. Und da haben wir uns schon ein bisschen auch wie Topf und Deckel gefunden, muss ich sagen, weil wir beide nicht nur die Typen waren, die einfach nur ihren Sport gemacht haben, sondern sehr über den Tellerrand hinausgeschaut haben. Das heißt, mit unseren Partnern gut gearbeitet, Videoproduktionen gemacht oder eben eine Ambition, ein Event zu machen. Und da haben wir mit dem Andi wirklich einen Traumpartner gefunden, der uns da über viele, viele Jahre begleitet hat und uns in den Sport eingeführt hat. Also wir waren ja wirklich alles Skifahrer und Snowboarder damals und hatten wirklich, wir kannten niemanden außer dich, fast. Und du hast uns in die Welt reingebracht, über die Medien-Connections, über die Filmer, natürlich die Athleten und du hast uns auch eben diesen wunderschönen ersten Location, der Wildkogel am Groß-Venediger im Salzburger Land, bis heute noch vielleicht die schönste Location, wo ich je war mit irgendeinem Event, wenn man ehrlich ist.
Ja, gut.
Das war schon die
Hintergründe. Sollten es jetzt schon auch geil, aber es war, es hatte halt viel, es war halt auch eigen und auf jeden Fall schön. Also, wenn dir jetzt einer sagt, du suchst eine Location am Bergrücken, freigestellt im Vordergrund von dem, vom Hauptalpenkamm und Groß-Venediger Panorama mit vielleicht noch einem See, wo du Spiegelungen machen kannst, ja, wird schon schwierig, glaube ich.
Muss man mal googeln, liebe Zuhörer. Suzuki Nine Nights Mountainbike 2011, 12, 13. Viel Spaß.
2 Jahre waren wir, glaube ich.
2011 und 12.
13 waren wir schon in Livigno.
Ja, richtig.
Ja, crazy. Und der Andi hat es auch tatsächlich, apropos erstes Mal, der Andi hat tatsächlich in einem Podcast schon mal anklingen lassen, dass ihr seid dann ja so dieser Vibe beim ersten Event, seid halt losgestapft und ihr wusstet ja nicht, was das Ganze bringt. Ihr wusstet noch nicht mal, kommen wirklich alle Fahrer, die ihr eingeladen habt, ne? Also es war so, dieser Pioniergeist ist super geil, er ist aber auch super risky, würde ich sagen. Was würdet ihr sagen, was hat damals ausgemacht, dass das dann alles so funktioniert hat? Also was war das Erfolgsrezept von damals versus heute? Wie ging das alles los mit dem Vibe, der da geherrscht hat?
Ich kann gerne anfangen. Ich glaube schon, dass das Erfolgsrezept tiefes Vertrauen in das Machen und Tun, in, was man da so macht, einfach, da muss volles Vertrauen da sein und natürlich die Connections, die über den Sport da waren. Und dass natürlich ich damals viel mit den Jungs unterwegs war und schon gehofft haben, dass die dann auf das Vertrauen, was ich ihnen sage, und wenn ich sage, hey, wir bauen da was richtig Geiles und ihr müsst da kommen. Und natürlich auch das Ski-Event vom Nico, weil das war ja da und das war erfolgreich und das war natürlich was, wo man dann schon überleiten konnte und sagen konnte, hey, passt auf, schau mal, das gibt's im Skifahren und jetzt machen wir es für Radler und ihr dürft dabei sein. Und ich glaube schon, dass das so die Mischung war.
Ich stimme dir zu. Und das Krasse ist, Andi, genau die Frage habe ich vor 10 Tagen wieder nochmal erlebt, weil wir sind ja vom Wintersport ins Mountainbiken 2011 und dann haben wir uns jetzt 13 Jahre Zeit gelassen, um in die dritte Sportart zu gehen, Surfen, Wellenreiten. Und das Event, deswegen sprechen wir jetzt hier auch so spät nach dem Sölden Swatch 9 Event miteinander, war ja gerade und da habe ich genau das wieder erlebt, Andi, und du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Weil wir, das war erfolgreich, weil wir selber aus der Szene kommen. Weil wir selber die Szene schon jahrelang geprägt haben. Dieses Buy Riders for Riders ist so ein bisschen cheesy, aber das ist einfach unser Erfolgsrezept. Ich habe davor schon, war schon 10 Jahre Skiprofi und kannte jeden und alles. Der Andi war schon ewig Mountainbike-Profi, kannte jeden und alles. Und jetzt im Surfen haben wir es auch wieder so gemacht. Haben uns auch jemand reingeholt. Und wenn du dann, damit kriegst du alle beim ersten Mal zusammen. Und wenn du es dann schaffst zu überzeugen, mit dem Format, was bis heute noch funktioniert, dann hast du sie und dann wollen sie dich auch nicht mehr loswerden, was ziemlich schön ist.
Und ihr seid ja aber los als neuen Ritter, sozusagen, so ein bisschen. Und ich glaube, der Andi hat auch schon mal gesagt, da ist natürlich, was so hinter den Kulissen passiert ist. Und er hat mir damals versprochen, als wir darüber gesprochen haben, dass er eine so eine Geschichte vielleicht aus der Woche auch mal so vielleicht mitteilt. Ich finde, das wäre jetzt eigentlich mal der Zeitpunkt. Was passiert denn, wenn so neun Ritter alleine irgendwo in Bergen sind und bauen und abends dann, wenn es Licht ausgeht und Sonne untergeht, was passiert denn dann so? Ich warte so lange auf diese Antwort, auf diese Frage.
bin ich jetzt dran.
Mhm. Stories, Andi, wirklich. A Story Beyond Sports. Ich finde, es könnte nicht passender sein.
Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen war das eigentlich immer sehr gesittet. Oder Nico, bis auf
wir sind immer
die Fliegen und mein Gott.
Wir sind 6 Tage gesittet und 1 Tag nicht.
Das stimmt.
Weil wir
das stimmt
machen die wirklich. So platt, die normalen Event-Tage, dass da abends nicht viel geht. Aber letzter Abend, Gala-Night, geht es immer ab wie Sau. Das muss man auch dazu sagen. Ich meine, das Einfachste, ich weiß nicht warum, aber wir trinken einfach seit jetzt dann insgesamt 16 Jahren halt aus Schuhen. Das ist so. Bei dem Event wird aus Schuhen getrunken.
Wie kam das?
Der Gläser braucht die Welt nicht bei den Nines. Aber Andi, hast du nicht eine, sonst mache ich eine. Im Notfall habe ich noch eine aktuelle, aber du kannst jede eine, würde ich sagen, weil Geschichten wollen die Leute, glaube ich, hören.
Mhm. Boah, ich bin da echt schlecht drin und meine Geschichten sind halt echt ewig lang her.
Das hat doch nichts damit zu tun. Die werden nicht schlecht. Die werden besser, okay. So Geschichten.
Andi, soll ich anfangen? Kannst du mal nachdenken?
Ja, fang mal an. Vielleicht kommen dann bei mir wieder welche.
Soll ich euch wir wollen ja Mountainbike-Geschichten haben, richtig? Wir sind ja in einem Mountainbike-Podcast. Soll ich eine Mountainbike-Geschichte von meinem Surf-Event erzählen? Aktuell, vor 10 Tagen. Es ist ja, mittlerweile ist ja Swatch Titelsponsor, Swatch Nines. Swatch hat natürlich ein Athletenteam in all den Sportarten und den Mountainbiker, die 2 Mountainbiker, die sie unter Vertrag haben, oder 3, eigentlich Casey Brown, Eric Fetko und Sam Pilgrim. Mhm. Wenn wir Partygeschichten erzählen sollen, dann ist gar keine Frage, die Nummer 1 der Action-Sportwelt, egal aus welcher Sportart, Sam Pilgrim. Wirklich, braucht man gar nicht diskutieren. Und es macht mich so stolz, weil seit Jahren wurde drüber geredet, aber Sam Pilgrim hat sich jetzt bei unserem Surf-Event auf der Afterparty ein Nines-Tattoo stechen lassen, hat die 9 sich verewigt, hat während er das Ganze passiert ist, aus einem Schuh getrunken und die Dame, die gut aussehende Mexikanerin, die ihn tätowiert hat, hat ebenfalls aus einem Schuh getrunken, während sie ihn tätowiert hat. ich habe das auch, ich weiß jetzt nicht, können wir vielleicht auf Alpina Social Media, hier, schau mal her, hier sehen wir kurz die Momente. Entschuldigung. Das ist sehr aktuell.
Wir teilen das noch.
schicke ich euch. Dann könnt ihr es auf Social zur Bewerbung nutzen.
Genau, ich finde auch, die Geschichte hinter diesem Ausschnitt, die hört ihr im Podcast. Ich finde, es ist perfekt dafür eigentlich. Das ist der Andi Teil. Sehr, sehr gut. Okay, aber so was euch verbindet oder so besondere Stories oder bleiben die alle unter Verschluss? Come on.
Naja, die beste Story war ja, dass wir uns kennengelernt haben über die gemeinsame Ex-Freundin, die ist jetzt schon mal stark.
Okay, okay.
Doch, ich habe noch eine geile. Die ist aber jetzt keine fiese Party-Story. Andi, sorry, ich will ja auch nicht die ganze Zeit reinreden. Ne? Du musst sagen,
nee, mach nur, ist ja dein, du bist der Gast.
Okay, gut. Ich meine, also aus sportlicher Sicht haben wir 2-mal, das war ziemlich geil, versucht, Skifahren und Mountainbiken gemeinsam zu kombinieren. Also es gibt richtig geile Fotos, wo ich in der Luft mit meinen Skiern hänge und du direkt nebendran mit dem Mountainbike.
Das stimmt. Ach,
müssen wir euch schicken, dass ihr es zeigen könnt. Das war so aus sportlicher Sicht, fand ich das ziemlich geil.
Das stimmt, ja, da waren wir ja in Hintertux und im Wald und mit dem Polzerklausi, oder? Das war doch der Wahnsinn eigentlich.
Dreimal haben wir es gemacht. Einmal im Wald, einmal hinter Tux und einmal wirklich in Livigno beim Schnee-Event bist du gesprungen.
Stimmt, da bin ich das Ding
da gesprungen. Das war ziemlich abgefahren. Und die Leute und Partygeschichten. Der Anni Mittmann ist nicht der Schlimmste auf der Party. Das kann ich euch jetzt mal kurz.
Wirklich?
Nein, ich mache meine schlimmen Sachen heimlich still und leise.
Ja, der ist nicht so, der ist nicht so laut. Ach,
das ist ganz gentleman-like.
Da gibt es andere. Ich meine, es gibt.
Also habe ich gemacht. Mache ich ja natürlich heute überhaupt
nicht.
Nein,
natürlich nicht.
Um Gottes Willen.
Natürlich nicht.
Manchmal würde ich gern wieder, aber.
Das kriegt man ja nicht raus eigentlich. Das bleibt immer so.
Man versucht's.
Ich finde aber, um den Nico noch ein bisschen besser kennenzulernen, können wir eigentlich auch zu unserem typischen Entweder-Oder-Spiel kommen. Wir machen immer so eine kleine, da sind jetzt vielleicht überraschende Fragen dabei, wo wir ein bisschen was erzählen kannst mit 2 Optionen. Ich glaube, erklärt sich von selber entweder oder. Genau, lass doch mal da reinstarten. Andi, oder was hältst du davon?
Ja, das finde ich super. Ich stelle gleich mal die erste Frage, weil die passt mir eh ganz gut. Nico, Freeride oder Freestyle?
Ich bin ein ganz klarer Freestyler. Ich mag, wenn geflogen wird, wenn gehüpft wird, wenn sich gedreht wird, egal in welchem Sport. Ich bin da mittlerweile auch mehr, muss ich schon sagen. Ich bin schon lange kein Skifahrer mehr, sondern ich bin so ein allgemeiner Actionsport-Mensch geworden. Egal was. Bin ja jetzt hier, meine Knie sind so ein bisschen hinüber von der Skifahrerei. Tatsächlich sitze ich jetzt am Fahrrad, fahre Skateboard oder surfen mittlerweile. Das Skifahren ist gar nicht mehr so ein großes Thema in meiner Freizeit. Aber egal in was, welcher Sportart, Freestyle.
Okay. Ski oder Bike?
Tatsächlich heutzutage gar keine Diskussion. Bike. Ich besitze auch mittlerweile deutlich mehr Fahrräder als Ski, was eigentlich crazy ist. Aber gut, ich wohne in Portugal.
Dazu möchten wir auch noch eine Frage stellen. Auf jeden Fall.
Und noch viel schlimmer, mein Sohn, 6 Jahre, ist noch nie Ski gefahren. Das ist krass. Und behauptet, er hätte noch nie Schnee gesehen, was nicht stimmt, aber er kann sich nicht erinnern. Aber wir gehen die ganze Zeit Fahrrad fahren. Also auch schon so, jetzt nicht so geil wie Andi, sein Sohn, da bin ich ein bisschen neidisch. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn ich das auf Instagram sehe, bin ich immer so, will ich auch. Aber nee, wir sind Fahrradfahrer.
Aber macht das was mit dir, dass dein Sohn noch nicht tatsächlich auf dem Ski steht? Ist das nicht irgendwie so, also kann mir schon vorstellen, dass das schon für Papa auch ein cooler Moment ist, wenn man so das sieht. Oder hast du da Respekt vor, so dass er dann sagt, ist geil, ich will zurück nach Deutschland ziehen oder nach Österreich?
Nee, was er nicht kennt, das checkt er nicht, dass er das vermissen könnte. Nee, wir haben uns einfach committed. Ich habe ja vielleicht mal kurz erzählt, ich habe vor auch 16 Jahren, seit 16 Jahren gibt es das Event und seit 16 Jahren gibt es meine aktuelle Frau, die zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennengelernt habe, war sie deutsche Meisterin im Wellenreiten. Und die hat nach 10 Jahren in den Bergen leben und Skifahren und Schnee und kalt gesagt, so, jetzt reicht's, Schatz, wir ziehen ans Meer. Ich gehe, kannst mitkommen oder nicht, aber ich nehme die Kinder mit. Und seitdem wohnt man am Meer und dann macht man halt die Dinge, die man hier gut machen kann. Und hier kann man, klar, Wasser und tatsächlich haben wir auch einen Skatepark im Garten. Da geht schon was.
Okay.
Ja, du brauchst halt mal einen Pumptrack gescheiten im Garten, Nico.
Ja, kann man dich da engagieren?
Ja, klar.
Ja. Sollen wir das jetzt besprechen oder machen wir das im Anschluss an den Podcast? Ja, ich hätte noch ein bisschen Platz.
Ja, passt. Geh mal raus mit der Webcam und dann messen wir gleich das Grundstück ab.
Ja, das habe ich alles schon vorbereitet. Ich hätte tatsächlich noch eine Fläche. Aber weißt du, was mein Sohn jetzt macht? Der Action-Shot-Papa, was macht er am allerliebsten?
Schachspielen.
Fußball.
Ah ja.
Fußball. Mein Sohn spielt Fußball und meine Tochter macht Turnen, Tanzen und Reiten. Keiner macht, was die Eltern machen.
Ja, bist doch sehr froh. Ich sag mal zu meinem auch immer, der geht jetzt auch ins Fußball. Und ich sage immer, mach lieber das, weil da kannst du Geld verdienen. Mach das gescheit, hör auf mit dem Radlfahren.
Dafür sieht aber dein Keller ganz hübsch aus, Herr Wittmann, im Hintergrund hier.
Das ist kein Keller. Das ist eine Garage.
Ah, das ist der Garage. Stimmt, der steht da nochmal. Naja. Da fangen wir jetzt nicht an. Aber die Fußstapfen der Kinder, Riesenthema. Da machen wir in 10 Jahren nochmal einen Podcast drüber.
Dann auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal zur nächsten Frage. Das fällt eh alles so ins Gleiche. Biken oder Surfen?
Ja, jetzt sind wir beim Surfen.
Okay.
Das ist mein absolutes Herz, habe ich verloren an Surfen.
Tatsächlich.
Reden wir von privat, oder? Also was ich privat am liebsten mache? Oder?
Ja, ja.
Kannst oder, du auslegen.
Oder was du halt am coolsten findest.
Na, also Ich habe 8 Jahre meines Lebens Eishockey gespielt. Dann habe ich 15 Jahre wie ein Wilder Skifahren betrieben.
Eishockey haben wir auch schon zusammen gespielt.
Genau. Wir waren sogar in der gleichen Eishockey. Oh, da gibt es Geschichten.
Wir waren bei die Klosterbrüder.
Shoutout an die Klosterbrüder. Kapitän. Michi. Dann gab es die Bike-Phase in meinem Leben und jetzt ist gerade die Surf-Phase. Und ich habe halt noch nie einen Sport erlebt, der gleichzeitig so meditativ, gesund, für meinen 43-jährigen Dadboard-Körper gut ist. Und du tust dir nicht weh dabei. Also kaum im Vergleich zu all den anderen Dingen. Verletzungsarm und die Natur. Und das ist schon krass. Also ich glaube, für alle, die da draußen die Surfen selber betreiben und das checken, das ist besonders.
Okay.
Sorry.
Ist ja okay. Aber was verbindet denn alle drei Sportarten? Also sind das immer dieselben Typen Menschen, die da aufeinander hängen? Oder sind das auch unterschiedliche Charaktere so. Was sind so die typischen Surfer? Was macht die aus?
Ich glaube, das ist dieses Naturerlebnis, das bei allen gleich ist. Oder ob du jetzt eine Skitour gehst oder mit dem Radl auf und ab fährst oder Gravel oder surfst. Das ist dieses Naturerlebnis. Das ist genau das Gleiche.
Okay. Apropos Naturerlebnis, nächste Frage. Wobei die so ein bisschen sich ausschließt. Aber wir müssen ja über das nicht über den Wohnort reden, sondern wenn du jetzt das Urlaub machen, eher in den Bergen oder am Meer? Weil jetzt wohnst
Urlaub mache ich in den Bergen.
Okay.
Ich wohne ja am Meer.
Ja.
Man macht immer das, was man nicht hat. Wir machen nie Urlaub an einem Strand. Nie im Leben. Sondern wir gehen jetzt, wir finden die Berge ultra geil. Also, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie die Kinder ausflippen, wenn die in der Gondel sitzen. Wenn man das nicht immer hat. Quasi, das ist das Highlight. Und dann ab und zu kommen sie natürlich mit und dann dürfen sie mal Skidoo fahren oder Pistenraupe fahren oder so Geschichten und das ist, sie flippen komplett aus.
Aber das ist schon crazy, oder? Ich meine, für dich ist das ja täglich Brot, immer noch wahrscheinlich im Kopf, dass du irgendwo am Berg rumeierst, in der Gondel sitzt. Und wenn es dann dein eigenes Kind so ausflippt, weil es nie hat.
Ja, das ist total schön. Das ist
verrückt.
Und die Berge, und ich habe jetzt, also ich liebe die Berge, brauchen wir gar nicht. Ich habe ja so ein bisschen, weil mir halt mein Knie recht wehtut, ein bisschen zum Skifahren, das ein bisschen verloren, muss ich zugeben. Aber die Liebe zum Bergen habe ich auf gar keinen Fall verloren. Und vor allem, früher bin ich ja, hatte ich ja teilweise als Skiprofi, hast du ja Back-to-Back Winter und gehst dann nach Neuseeland und so weiter. Berge im Sommer, Berge im Winter, total egal. Es ist immer geil.
Ja, sauber. Nächste Frage. Contest oder Content?
Da fragt er den Besitzer eines der größten Medien-Events. Ich bin absoluter Content-Mensch. Natürlich. Und wir versuchen ja mit den Swatch Nines, wie es jetzt heißt, wir sagen, wir sind so the friendly antagonist to competition. Also wir versuchen ja ein Gegengleichgewicht zu der immer kompetitiveren Action-Sport-Welt zu geben. Ich meine, die Sportarten kommen. Andi, du kannst dich noch erinnern, unsere Movie-Parts damals, als wir Profis waren, waren genauso wichtig wie Contest-Ergebnisse, aber das ist heutzutage nicht mehr so leicht. Das schafft vielleicht noch der Brandon Semenuk und dann mal der Erik Fetko, wenn er über die Baumwurzel fliegt. Aber ansonsten ist es super schwer für die Fahrer, so Karriere zu machen. Und wir versuchen ja genau, denen Wege zu geben, wie sie Karriere machen können, ohne am Samstag um 16.42 Uhr bei einem windigen TV-Übertragung jetzt einmal das Beste geben zu müssen. Und das sind die Nines und deswegen, mein ganzes Leben dreht sich nur darum.
Entsprechend die nächste Frage. Lieber 1 Million Follower auf YouTube oder 1 Million Euro auf dem Konto?
Geile Frage. Für Swatch Nines mein Event würde ich wahrscheinlich die Follower nehmen. Das wird, glaube ich, mehr Sinn machen. Für Nico, die Privatperson, 43 Jahre, lebt in Portugal, arbeitet schon seit 25 Jahren ziemlich hart. Würde ich wahrscheinlich, ich brauche keine Million Follower mehr auf YouTube. Da würde ich smart anlegen und dann mit dem Andi mal in Urlaub fahren gescheit. Und dir auch, Lena, gern.
Oh, danke.
Was hat der Andi da geantwortet?
Die habe ich noch nie gestellt. Oh, oder?
Andi?
Haben wir da schon mal drüber geredet?
Sag mal.
Ich würde es genauso machen wie du, Nico. Also ich würde definitiv das Geld nehmen und das sinnvoll anlegen als diese Follower, weil ich genau weiß, dass ich mich darum eh nicht kümmere. Ja, weil wenn du, also ich glaube, wenn du jetzt 1 Million Follower, wenn du 1 Million Follower auf YouTube hast, dann musst du die permanent bespaßen, dass das auch weitergehen kann, glaube ich. Also ohne, dass du was tust, kommt nichts raus. Und die 1 Million Euro, wenn du mit denen smart einmal umgehst, dann glaube ich, könnte da auch von selbstlaufend passives Einkommen ganz schön viel kommen.
Ja, das geht ja mit beiden.
Du musst ja deine Follower weiter bespaßen, weil sonst sagen die nach einem Jahr, wenn du gar nichts mehr machst.
Kannst du jemanden engagieren, der das macht.
Ja, aber musst dich selber wahrscheinlich schon noch hinstellen und irgendwie einen Clown machen. Keine Ahnung, wäre ich halt einfach nicht.
Liebe Zuschauer, der Andi ist schon auch manchmal ein Clown, keine Sorge.
Ja, aber ich will, glaube ich, kein YouTube-Clown mehr sein.
Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du 1 Million Follower auf YouTube hast, ob das sich nicht immer von selbst wieder nährt. Ist ja halt die Frage, ob du dann immer wieder auf die 1 Million Euro auf dem Konto automatisch kommst oder ob das sich anders vermehrt.
Was würdest du machen, Lena?
Ja, ich würde wahrscheinlich auch das Geld nehmen, tatsächlich.
Mhm. Und wo willst du es anlegen?
Ich habe ein Kind, kommt man bis zum 18. Geburtstag ja auch so auf 1 Million Euro locker, ne?
Ach, stimmt.
Ich habe schon angelegt. Es springt hier rum seit 9 Jahren.
Ah ja, 9-Jährige habe ich auch.
Siehst du? Genau. Und da geht auch viel Geld flöten. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich würde ich es. Boah, die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Gehen wir lieber zur nächsten Frage. Die habe ich mir schon mal gestellt.
Einfach springen oder erstmal gucken?
Ja, erstmal gucken. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Wer einfach springt, macht seinen Sport kurz. Wer erstmal guckt und dann springt, macht seinen Sport sein ganzes Leben.
Heimat oder Fernweh?
Fernweh.
Hotel oder Zelt?
Ja, 1000% Hotel. Ich bin so ein Naturbursche. Ich lebe komplett am Land hier. Wir haben die krasseste Natur und wir sind nur draußen den ganzen Tag. Wenn man es so anschaut, wir sind auch alle immer dreckig natürlich und so, aber es gibt ja nichts Geileres als mal so ein Wochenende in so einem wunderschönen Hotel. Sehr schön.
Labern oder labern lassen?
Uiuiui, Entschuldigung, ich bin leider ein Laberer. Vielleicht, das haben, glaube ich, alle jetzt schon gemerkt. Meistens nicht so gut.
Also nicht so tief stapeln hier.
Ich habe ja auch noch einen zweiten Beruf außer Events machen. Ich bin ja auch noch Moderator beruflich. Auch daher kennt der Andi ich uns wieder sehr gut, weil der Andi und ich moderieren auch schon seit vielen Jahren zusammen immer wieder Mountainbike-Events. Das heißt, ich glaube, das ist absolute Berufskrankheit.
Ich finde es eine gute Eigenschaft, es passt. Deswegen bist du im Podcast, weißt du? Das ist ganz, ganz dankbar eigentlich. Next.
Weißbier oder Vino Verde?
Wisst ihr denn, aus welchem Land Vino Verde kommt?
Ich trinke nur Bier.
Also geboren bin ich im Land des Weißbiers und wohnen tue ich im Land des Vino Verdes. Das ist, kommt aus Portugal. Habe ich jetzt gerade erst gelernt. In diesem wunderschönen Hotel, in dem ich vor ein paar Wochen war, was ich angesprochen habe, habe ich so einen Weinkurs gemacht. Bin nämlich kein Weintrinker eigentlich. Und deshalb, es ist wie Champagner, kommt nur aus der Champagne. Und Vino Verde ist eine ganz spezielle Region in Portugal, die das nur so nennen darf. Wusste ich auch nicht. Tatsächlich, ich trinke sehr gern ein helles. Ich trinke nicht so gern Weißbier und ich trinke lieber einen Weißwein als einen Rotwein.
Bin ich
also
dabei. Bin ich dabei.
Am liebsten trinke ich Aperol-Spritz, wenn man ehrlich ist. Und in meiner Eishockey-Mannschaft hat man mich auch Hugo genannt, als Spitznamen, weil ich der einzige von 30 Metzgern in der Mannschaft war, der nicht gerne Bier haben wollte, sondern Hugo nach dem Training.
Sehr gut. Apropos Metzger, Leberkäs-Semmel oder Caldo-Verde?
Boah, Leberkäs. Das habe ich nicht in meinem Leben. Und wisst ihr, wie geil das ist? Das immer, wenn ich fliege, dann doch immer noch wieder mal nach München und dann landest du da und dann hast du dieses Verlangen nach einer Brezen, einer Weißwurst, an Leberkäs. Das ist brutal.
Sofort, wenn man den Fuß auf den Boden setzt. Es ist ja
Vollgas.
So. Ja, ich bin Kölsche Mädchen eigentlich und selbst ich habe das.
Ja, also oder auch geil, gell? Und meinen Kindern muss ich immer, wenn ich wieder zurückfliege, dann muss ich immer Brezen und Maultaschen mitbringen.
Ach so, ich dachte,
und wieder.
Und Leberkäs. Schwierig. Letzte Frage.
Frei bleiben oder ankommen?
Wow, ist die beste Frage. Mhm. Also mein Bauchgefühl sagt, Antworten ist ankommen. Mhm. Aber ich könnte es mir so und so interpretieren. Wollt ihr mir mal eure Interpretation der Frage erklären? Würde mich interessieren. Die kann ja jeder für sich selber interpretieren.
Also ich verstehe sie so, dass es darum geht, ob du jetzt, wenn du es auf dein Leben beziehst oder auf allgemein dein Sein als Nico Zatzek, lieber frei bist in deinem Leben oder sagst, du willst eher gefühlt irgendwo ankommen.
Ja.
Ja, ich glaube ganz klar ankommen. Ich habe mich committed zu einer Frau, ich habe mich committed zu meinen Kindern. Wir sind ja so Auswanderer, die in Portugal wohnen. Aber wir reisen jetzt nicht alle 2 Jahre woanders hin, sondern auch da haben wir uns an einen Ort committed. Ich glaube, wir sind Ankommer.
Ist dir das schwer gefallen, diese Phase zu treten, wenn du vorher so wild unterwegs warst, natürlich auch durchs Event-Business, bist du ja automatisch immer trotzdem auch noch viel unterwegs, muss man sagen.
Wer sagt denn, dass ich wild unterwegs war? Das hat ja noch gar keiner gesagt.
Nein, ich meine im Sinne von, dass du viel unterwegs sein musstest sozusagen.
Ja, ja. Nee, ganz im Gegenteil. Also jetzt gab ja hier verschiedene Teile, aber seitdem ich 18 bin, war ich gerade mal so ein halbes Jahr Single oder so. Also ich war immer ein absoluter Beziehungsmensch.
Der Nico war nie Single. Nie.
Ich war nie, doch einmal, aber ich war nicht mehr auf Ibiza.
Ja gut, aber wie alt warst du da? 16 oder wie alt?
18.
Lange. Er wird ein bisschen rot auch, ich sehe es auch.
Und dann nochmal 2009. Es ging immer alles ziemlich schnell. Nee, ich bin ein absoluter Ankommer, glaube ich. Desto mehr ich drüber nachdenke, darf ich meinen Freund, weil das ist ja, ich sehe ja den Andi jetzt auch nicht mehr so viel heutzutage und wir haben ja auch ausgemacht, dass wir jetzt heute ein bisschen ratschen können. Darf ich die Frage auch dem Andi stellen?
Mhm.
Die ist gut.
Ja, die ist echt gut. Aber ich bin definitiv auch der klassische Ankommer. Mhm. Ich habe ja mittlerweile auch Familie und Kinder und ein Haus gebaut und allein ist diese Gedanken sind, glaube ich, die klassischen Ankommergedanken. Also man bindet sich ja auch sehr an einen Platz und an ein System und an einen, boah, also aktuell definitiv Ankommer. Wer weiß, wie das in 10, 20 Jahren wieder ausschaut. Aber das weiß ja keiner. Aber aktuell ist es genauso. Das ist auch allein, glaube ich, mit den Kids jetzt, wenn ich mir denke, die gehen jetzt hier in die Schule und haben hier ihren Freundeskreis und sind hier halt voll geil integriert in alles und denen geht's gut und die sind da, weiß ich nicht, rundum in so einer Blase, die ihnen, glaube ich, viel Sicherheit gibt. Und das fände ich jetzt auch krass, wenn ich da sagen würde, ja, jetzt zack, gehen wir mal dahin, dann gehen wir wieder dahin und dann gehen wir wieder dahin. Also das funktioniert gerade alles nicht. Aktuell definitiv ankommen.
Die Frage ist ja eine philosophische Frage so ein bisschen oder eine Charakterfrage. Bist du eher jemand, der auch immer wieder ausbrechen muss, zum Beispiel, weil er eben in sich frei ist sozusagen, frei sein will?
Vielleicht ganz, ganz bisschen minimalst, aber das ist...
Nee, da ist ja ganz viel Freiheit im Ankommen, würde ich sagen. Und du merkst es, wenn du von Freibleibern, haben wir es, umgeben bist, merkst du, wow, so würde ich das nicht machen.
Mhm. Ja, das stimmt.
Guter Aspekt.
Weißt du, was ich meine?
Voll.
Ja. Mhm. Das stimmt. Ich glaube auch, also auch ich brauche mal meine freien Momente. Das ist ja auch ganz normal. Das braucht ja wohl jeder Mensch muss ja auch mal, das ist ja auch, wenn der Nico jetzt, denke ich, seine Events macht, ist das ja auch eine gewisse Freiheit, die er da hat. Und so hat das, glaube ich, jeder. Das habe ich auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal geschäftlich wohin fahre, dann ist das für mich auch meistens sogar eine Freiheit, wenn ich irgendwo eine Tourismusregion fahre und mir was anschaue oder ein Projekt habe oder keine Ahnung, dann ist das ja auch cool. Oder man einfach mal mit Spätzeln am Wochenende Radl fahren geht. Das muss man sich auch mal nehmen, auch wenn man grundsätzlich ein angekommener Mensch ist.
Sehr gut. Aber Nico, du hast gerade eben schon gesagt, ihr seid nach Portugal gezogen, war eine sehr bewusste Entscheidung. Eine sehr bewusste Entscheidung war auch, heute diesen Podcast mit uns zu machen. Und da würde ich gerne nochmal nachhaken. Es ist tatsächlich eine Premiere hier und wir, Andi und ich, haben hier tatsächlich die Ehre, weil bisher hast du alle Podcasts abgelehnt. Und mich würde es jetzt wirklich, also wirklich by heart interessieren, warum sagt man sowas ab, obwohl man ja eigentlich gerne labert. Das dürfen wir ja so sagen. Hast du ja selber gesagt. Also von daher, das schließt sich ja eigentlich aus.
Ja, also super geil. Ich kann erstmal sagen, warum ich hier bin. Also Lena, dich kannte ich ja nicht. Oder nicht gut, sagen wir mal.
Nur kurz.
Mega sympathisch, by the way. Beide so. Aber ich hatte einfach Bock, mit dem Andi diese anderthalb Stunden jetzt hier zu verbringen, weil wir, der Andi und ich, im Leben schon so viel erlebt haben und wir jetzt nicht mehr so oft die Möglichkeiten haben, uns auszutauschen. Deswegen war das ein absoluter No-Brainer. Und warum ich sonst zu Podcasts Nein sag, ist tatsächlich, weil ich irgendwann angefangen habe, genau, ich kann es genau sagen, genau vor 4 Jahren, als wir quasi nach Portugal gezogen sind, habe ich für mich entschieden, und das war genau auch um meinen 40. Geburtstag rum, habe ich so ein bisschen für mich entschieden, okay, das ist jetzt Lebenshalbzeit. Bis jetzt habe ich Gas gegeben ohne Ende beruflich. Ab jetzt habe ich meine maximale Arbeitszeit pro Stunde erreicht. Ab jetzt muss es wieder bergab gehen, langsam. Mhm. Oder es kann von mir aus auch mal stagnieren, wenn geiles Zeug kommt. Aber es kann auf gar keinen Fall so weitergehen. Weil in meinem Münchner Leben, das ich hatte, als quasi Eventveranstalter, Agenturbesitzer und Moderator, da gab es so viele Opportunities. Da gab es alle Fernsehsender und so viele Events. Und ich habe dann, irgendwann habe ich 15 verschiedene Sportarten moderiert. Und da gab es so viel, was die ganze Zeit passiert ist, und ich war kein Nein-Sager, ich war ein Ja-Sager zu Jobs. Und ich habe angefangen, Nein zu sagen, weil ich einfach, klar, sind es die Kinder, ich will Zeit mit meinen Kindern verbringen, mit meiner Family, aber auch mit meinen Freunden. Freiheit, jeden Dienstagabend ist mit meinen Jungs, da kommt nichts dazwischen, egal was, egal welcher Podcast da anruft, da kann ich nicht. Auch ein bisschen für meine Gesundheit.
Habe ich Montagabend.
Du hast Montagabend. Da ist Eishockey gewesen eigentlich.
Ja, aber jetzt ist halt Saunagruppe.
Ja, ich habe Surfgruppe natürlich. Nee, ich habe auch dann angefangen, muss man auch dazu sagen, ich habe auch 10 Kilo mehr gewogen als jetzt. Ich habe mich nicht gut ernährt, ich habe zu wenig Sport gemacht, war nicht bewusst genug, habe jetzt mal ein bisschen Therapie hinter mir, einfach weil es geil ist, Coaching abgenommen, besser ernähren, einfach bewusster sein und bewusster auch Nein sagen zu Opportunities. Mhm. Und Podcasts dauern immer so lang. Das dauert lang. Und selber höre ich tatsächlich Podcasts, finde ich geil. Aber vielleicht kam einfach noch nicht, jetzt kam halt mal der Richtige um die Ecke hier.
Aber ich finde es sehr ehrlich von dir, wie du das sagst, tatsächlich. Ist jetzt kein Sinn, keine, bereust du das, dass du so lange Gas gegeben hast oder sagst du, nee, war gut so, wie es ist und das war halt einfach, was time to switch?
Genau, wie du es gesagt hast. Also ich hatte keine Chance gehabt, das irgendwie anders zu machen. Ich hatte nicht das Bewusstsein früher. Das hat sich genau alles gut angefühlt, als es so war. Und dann kam der Punkt, wo sich es nicht mehr gut angefühlt hat. Es war so ein witziger Moment, ich hatte dann für meine Kids so einen Skateboard-Trainer, der einmal die Woche den Skateboard klappt, da haben sie wahnsinnig noch Skaten, jetzt mögen sie es ja nicht mehr, gegeben hat. Und dann, der war irgendwie Ende 40. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, boah, jetzt bin ich hier, ich bin gerade 40 geworden, bist du schon Ende 40, warum bist denn du so gut und ich kann es nicht? Und dann hat er mich so angeschaut, yeah, you're too fat. Hat er gesagt zu mir, you're too fat. Und dann ich so, wow, krass. Und bis dahin hatte ich immer so die Einstellung, wow, ich habe eine tolle Familie und einen tollen Beruf und läuft ja alles so super. Und ja, klar, bin ich ein kleines bisschen zu dick, aber sonst passt doch alles in meinem Leben. Das habe ich gut hingekriegt. Und dann habe ich da so einen kleinen Schalter umgelegt und seitdem lebe ich ein bisschen bewusster. Und davor, vor 4, 5 Jahren, war ein Podcast noch nicht so ein Riesenthema. Davor gab es nicht, sonst hätte ich nämlich Ja gesagt.
Das ist ja crazy, Nico. Bist du jetzt richtiger Sportler, Figur mit technisch?
Nee. Nee, aber es sind 10 Kilo weniger als halt noch vor 2 Jahren.
So kenne ich dich nicht.
Nee, du kennst mich nur dickerer, gell?
Ja, du warst ja nie dick. Du warst halt.
Ja, ich war
grippig unterwegs. Ich habe halt
gut 80 gewogen, jetzt wiege ich halt gut 70.
Ja, ist mega.
Danke.
Das ist echt
cool. Jetzt kann ich mal mit dir radeln gehen, vielleicht.
Na, ist ja locker. Also, ich bin gerade überhaupt nicht fit.
Ich hatte heute meinen 130. Surf im Jahr.
Ja, leck.
Das ist mein Lebenshappiness. Ich habe so eine Liste am Kühlschrank und da mache ich jedes Mal, wenn ich surfen gehe, einen kleinen Strich. Und mein Jahresziel ist 100. Letztes Jahr waren es 99.
Deswegen sitzt du in so einem breiten Stuhl, dass da dein Kreuz und deine Schultern noch Platz haben.
Na, das ist mit 43, da sieht man gar nicht viel. Das sage ich nicht, weil das hat nichts mit dem Körper zu tun. Das ist nur ich habe meinen Weg gefunden, happier zu sein, einfach.
Das ist eine Lebensfrage. Wie findet man denn bitte diesen Weg? Also wie hast du angefangen? Du hast ja, das ist ja ein Moment des Wechsels.
Mach doch einen Podcast drüber, Nico.
Machen wir ja gerade.
Way to happiness.
Wollt ihr jetzt da einsteigen? Ich habe da gerade so einen kleinen Journey hinter mir.
Online-Kurse, die kannst du echt teuer verkaufen. So Online-Kurse gibt es.
Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend.
Andi, ich habe mit 40 entschieden, ich mache nichts mehr Neues mehr. Ich kann nichts mehr Neues machen. Ich mache jetzt Neins und ich moderiere noch ein bisschen. Ja, und das war's.
Ist doch alles gut. Aber es wäre der Hammer.
Also bei mir hat's angefangen, jetzt habe ich ja schon ein bisschen, es gab den einen Moment, den Spruch von meinem Skate-Lehrer, der irgendwann, meine Frau hat mir seit 10 Jahren Sprüche gedrückt. Das hat aber nichts bewegt. Ich habe dann irgendwann nach ewig langer Zeit, habe ich einmal im Leben endlich mal so eine Fastenkur gemacht. Das war so vor 1,5 Jahren ungefähr. Und ich habe das nie gemacht, nie gescheit. Wirklich nicht. War ja immer happy, wie ich war. Es war ja alles gut. Aber diese Fastenkur hat dann dazu bewegt, dass ich endlich mal mich ein bisschen mehr mit Ernährung beschäftigt habe und Protein versus Carbs und so weiter. Und Podcasts natürlich gehört. Und dann hat meine Frau eine Therapie begonnen, hat irgendwie so 10 Sessions mit einer Online-Therapeutin gemacht, Coaching, und die ist da ja so dermaßen drin aufgegangen. Das ist auch, zu dem Zeitpunkt waren wir ja dann 13, 14, 15 Jahre schon zusammen, und dann hat sie plötzlich in irgendwelchen Streits genau das sich so verhalten, wie ich es mir immer gewünscht hätte, aber da hatte ich nichts mit zu tun, sondern da hat nur ihre Therapie mit zu tun, und dann war ich so, wow, du bist mir hier komplett überlegen, gib mir mal die Telefonnummer von der Lady, weil ich sehe gerade, wie du dein Leben mega geil in den Griff kriegst, das will ich auch machen. Mhm. Dann habe jetzt auch nur einmal 10 so Sessions gemacht. Im Endeffekt war das ein bisschen wie ein Coaching, wenn ich ehrlich bin, im Nachhinein. Und das war auch Hammer, weil es tut so gut, einfach mit einem Menschen über die wichtigen und unwichtigen Dinge des Lebens zu reden und einfach ein bisschen bewusster zu werden. Das sind gar nicht so große Geschichten. Und da habe ich mehr Ausgewogenheit gefunden in meinem Leben.
Es war wahrscheinlich der Mental Health Boost mit Gela Allmann.
Deine Frau macht sowas bestimmt, oder?
Ja, die macht tatsächlich.
Ja, mega. Ja, dann so bitte mach Werbung. Ja, es ist.
Nee, es ist echt super.
Wie geht's dir denn da?
Oh, ich habe so eine Frau als Frau, also das ist wieder schwierig.
Naja, aber das funktioniert das mit der eigenen Frau?
Nee.
Nee, eben. Du musst es ja mit Fremden machen, glaube ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde es grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema. Und ich finde es voll cool, dass dir das macht und dass man, vor allem, das sind ja so Themen, die sind ja für viele noch so Tabuthemen und da redet man ja nicht drüber und mir geht es ja eh gut und alles geil. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es nicht mehr zwingend so, und der Grad ist sehr scharf. Also du hast die, denen geht es, glaube ich, wirklich gut, weil die so Typen sind, die einfach das Thema nicht kennen, weil es ihnen halt einfach gut geht, und dann gibt es auch gar kein Mittel mittendrin, sondern es gibt dann nur die, die halt ein Problem haben. Und das ist, glaube ich, das Krasse. Und wenn dann der, dem es gut geht, mit dem, der ein Problem hat, noch zusammenkommt, dann wird es ganz schwierig. Mhm. Weil dann wird das Problem bei dem, der das Problem hat, noch größer, und dem es gut geht, den gibt es nur noch besser, weil er dem überlegen ist. Das ist so, das ist schon sehr spannend.
Es ist tatsächlich, also Mental Health ist ja kein Trend-Topic, sondern das ist ein tatsächliches Problem, ne? Also wenn man sich anguckt, wie viel Geld auch da tatsächlich in der Wirtschaft einfach flöten geht, ist einfach so. Und die Statistiken sind entsprechend eine klare Sprache. Und mir persönlich liegt das Thema super krass am Herzen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich meine, ob mit 40 oder mit Mitte 30, es gibt manchmal so im Leben so Momente, wo man sich einmal umdrehen muss und dann nochmal neu orientieren muss. Bei mir ist genau ein Jahr her tatsächlich. Deswegen finde ich es crazy, dass wir jetzt hier sitzen und du das auch so sagst, weil ich finde, es ist nicht in dieser Action-Sportwelt, wo immer alle super gut drauf und super cool und so sind, ist nicht selbstverständlich, dass man sagt, ich habe damit ein Thema gehabt und ich habe meinen Weg damit gefunden. Ist vielleicht selbstverständlich her geworden, aber es ist noch nicht hundertprozentig enttabuisiert oder so, würde ich sagen.
Also in meinem Umkreis habe ich das Gefühl, sind wir da schon sehr nah dran an der Enttabuisierung. Das ist tatsächlich so, dass du fast dafür gefeiert wirst, wenn du sagst, du hast Therapie gemacht heutzutage, als dass du schlecht angeschaut wirst. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und es ist völlig witzig, dass ich meine random holländische Therapeutin, mit der ich auf Englisch halt ein bisschen rumskype, schon ganz vielen anderen Action-Sportlern empfohlen habe. Und irgendwelche kanadischen Skateboarder haben jetzt auch Sessions mit meiner holländischen, die natürlich überhaupt keine Ahnung hat, wer das jetzt ist. Ist ja auch völlig wurscht. Ja, du hast recht. Ich sage das nur so positiv, glaube ich, weil ich in meiner Bubble, in der ich lebe, ist die Tabuisierung schon gebrochen. Aber du hast völlig recht, das ist natürlich da außerhalb. Ich bin jetzt auch wirklich kein absoluter Experte und kein Preacher. Mm-mm. Mir hat es einfach gut getan.
Kriegst du das im Alltag immer hin oder kommt da manchmal der alte Nico nochmal durch?
Ja, also am meisten ausmachen kann ich es an meinen Essgewohnheiten. Das ist für mich das Beispiel, weil ich bin nicht ein besonders konsequenter Mensch. Ich mache auch im Leben nicht 100%. Ich mache so alles 95%. Ich bin kein Perfektionist. Ich habe es jetzt schon einigermaßen etabliert, aber auf Reisen und so weiter ist natürlich ultra viel schwerer. Aber bei mir haben sich wirklich 2, 3 Schalter umgelegt. Ich bin ein bisschen dankbar, weil ich habe ja quasi relativ viele Mitarbeiter, die mit mir diese ganzen Events machen und so weiter. Und die haben jetzt recht konstant seit 1,5 Jahren gesagt, ich habe mich komplett verändert, wie ich mit ihnen umgehe, wie ich für sie jetzt mehr Vorbild geworden bin dadurch, was ich vorher vielleicht nicht so war. Ich zeige euch was Witziges. Ich habe zum Beispiel mir jetzt, also an meinem Schreibtisch steht jetzt ein Laufband drunter. Also so ein Stehschreibtisch hat ja jeder, aber ich habe tatsächlich ein Laufband. Und wenn ich jetzt Meeting mit meinen internen Leuten habe, dann gehe ich die ganze Zeit. Und es ist total witzig, weil ich halt immer stundenlang so. Und aber keinen nervt's, sondern alle finden es eher, die sind ja alle meistens jünger, meine Mitarbeiter sind alle so 25 bis 33 oder so. Ich glaube, dass es eher cool für sie ist, wenn der alte Sack da halt schaut, dass er fit bleibt. Kann ich empfehlen. Ist auch witzig. Laufband am Schreibtisch.
Und ja, auch, das ist auch nicht mehr so, also seit Corona-Zeiten, glaube ich, wo alle ins Homeoffice mussten, gab es dann, ja. Das ist ja, die sind ja relativ klein auch, ne? Ist jetzt kein so ein Laufband, wie man sich vorstellt, sondern ist einfach so ein Gehband, würde ich es tatsächlich.
Ja, ja. Ja, du kannst auch joggen.
Stimmt, du kannst auch joggen, ja. Dann, ja. Ja, so ein Überbleibsel. Ja. Aber wenn die schon sagen, du hast dich verändert, woran machen die das denn fest? Also die Art und Weise, wie du mit denen redest. Und in Event-Business ist ja trotzdem Hard Business. Also da muss ja manchmal auch wirklich straight out there irgendwie geredet und getan werden.
Ich bin schon ein weicher Typ. Das Leben ist ein bisschen leichter, wenn man nicht übergewichtig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach geil, nicht diese 10 extra Kilometer rumzuschleppen. Das ist mal das eine. Und dann sind für mich die Dinge leichter und dann, wenn du entspannter bist, dann ist auch dein Umfeld entspannter. Aber darum geht's. Also ich bleib entspannter, bin weniger gestresst und das ist angenehm für alle, die mit dir arbeiten. Nur das ist der Key. Ich bin absolute keine Perfektion hier, gar keine Frage, ne? Aber es ist halt besser geworden. Wer hätte gedacht, dass der Podcast über dieses Thema geht?
Ja, mit euch beiden ich habe euch alle Türen offen gelassen. Ich habe nach Jungs-Stories, Junggesellen-Stories gefragt. Ich habe alles offen gelassen. Ihr habt aber diese Tür genommen, Leute.
Das hast du gut gemacht.
Seid ihr jetzt drin? Nee, aber tatsächlich haben wir eine Frage uns überlegt, weil du hast ja diese zwei Karrieren, ne? Also du, so dieses ganze Sportlerleben ist so Step One vielleicht gewesen. Und dann irgendwann kam so dieser Wechsel auf die Veranstalterseite. Wann war für dich klar, ich muss die Fronten wechseln? War das tatsächlich parallel dazu? Nee, war ja schon viel, viel früher. Das ist ja nochmal eine andere, also vom nur Sporteln hin ins Veranstaltungen machen. Ist ja auch nochmal ein Change.
Ja, das ist vielleicht eine ganz witzige Geschichte. Also eins der größten Events, die es in meiner Karriere gab, war ein Event, das hieß Freestyle CH. Und hat in Zürich stattgefunden. Andi, da warst du auch, oder?
Ja.
Gab es ein paar Jahre auch Mountainbiken.
Ja,
genau. Aber nicht so viel. Beim Skifahren war das ein Riesending.
Ja.
Und da war ich jedes Jahr als Athlet quasi und bin halt da immer so Vierter bis Achter geworden jedes Jahr. Hat aber immer gereicht, wieder eingeladen zu werden. Und eines Jahres haben die mich angerufen und hab gesagt, ja, wie die letzten 6 Jahre auch. Magst du ein Freestyle herkommen? Ich so, ja, klar. Ja, aber nicht als Sportler, sondern wir brauchen jemanden, der fürs Schweizer Fernsehen kommentiert. Und ich so, hä? Aber ich bin doch Skifahrer. Hab aber trotzdem ja gesagt. Warum auch immer, weil ich wollte unbedingt wieder hin und scheinbar wollten sie mich nicht mehr als Skifahrer einladen. Und das war so dieser Wendepunkt, wo mir quasi mit ganz schönen Blumen jemand von außen gesagt hat, ich glaube, da war ich 28. Ja, wahrscheinlich wirst jetzt noch 3 Jahre Vierter bis Achter, aber eigentlich nicht halt Erster bis Dritter, also kannst es dir sparen, mach mal was anderes, weil du kannst ja gut labern. Und das war so mein Wendepunkt, wo sich dann ziemlich viel verändert hat und es hat mir auch super Spaß gemacht gleich. Und diese Moderiererei und Eventveranstaltung, das ging recht einher. Du bist ja ganz viel auf Veranstaltungen, lernst dann da viel und das war mein Wendepunkt.
Also ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Wendepunkt ist in so einem Sportlerleben, wenn der Wendepunkt einem so am Ende auch Spaß macht und wenn das jemand für dich so oder dich da jemand in die Situation überbringt, weil es gibt ja genug, die dann noch sehr lange vom 4. bis zum 8. Platz irgendwo rumeiern und dadurch aber auch anderes, glaube ich, auf der Strecke bleibt. Und ich glaube, es ist voll wichtig, da einen gesunden Absprung zu schaffen von diesem Sportler-Dasein. Und es gibt ja genügend, die dann irgendwann da sitzen und denen dann die Decke auf den Kopf fällt. Oh Gott, jetzt kann ich meinen Sport nicht mehr machen. Was mache ich denn sonst? Ich meine, du warst jetzt nie so ein Typ. Du hattest ja immer schon deine Plan B, C und was weiß ich was noch irgendwo. Aber boah, dieses beim Freestyle ja Vierter bis Achter werden ist ja trotzdem geil, wenn du da vor der Menge deine Show machst und wenn du da so quasi durch den Veranstalter eh in die Situation gebracht wurdest, mal was anderes zu machen, ist das ja eigentlich total schön.
Man muss dazu sagen, Andi und ich, wir hatten doch eigentlich die gleichen Leben, wir zwei bis jetzt, oder? Du, ich im Skifahren, du im Biken, wir haben so viel Parallelitäten, das ist crazy eigentlich.
Ja, ist schon verrückt. Also was mir vor allem, was aktuell verrückt ist, also ich tue ja, oder ich mache seit meinem Crash damals, gehe ich ja nicht mehr Radl fahren. Das war ja so, bumm, weg. Und bis dahin war es halt jeden Tag. Und es ist weg. Und keine Ahnung, ich sitze jetzt nicht da und denke mir jeden Tag, fuck, ich will wieder Dirtjumps springen, ich muss wieder Tricks machen, ich muss wieder, das hatte ich nie.
Das ist aber auch krass. Mhm. Habt ihr schon mal Andys Crash thematisiert? Mhm. Schon, ne?
Also,
da war ich nah dran damals, da waren wir gute Freunde zu dem Zeitpunkt, das war eine harte Geschichte.
Wie war das war für crazy. Dich, Nico, das zu sehen?
Puh, du bist natürlich als Sportler komplett ständig von Verletzungen umgeben. Das ist absolute Normalität. Aber das war mir dann, glaube ich, schon recht schnell gecheckt, dass das eine andere Nummer war. Weil die Fotos von deinen Füßen, das hat so schlimm ausgeschaut. Und die Anzahl der OPs und ich weiß es gar nicht mehr, und die Anzahl der gebrochenen Knochen, das war einfach so unfassbar krass. Ja, das war heavy. Klar, wenn sich ein guter Freund wehtut, ist heavy. Ich habe tatsächlich aber dann in meiner Karriere auch noch schlimmere Dinge erlebt, wenn man ehrlich ist. Noch schlimmere als das. Und du weißt, die Leute lieben ihren Sport und machen es alle freiwillig. Deswegen hat man deswegen dann auch nicht aufgehört. Also
das Risiko fährt immer mit, ne? Also das, glaube ich, darüber haben wir auch schon mal tatsächlich gesprochen. Aber das so, also habt ihr euch jeweils ausgebremst gefühlt von eurer Lebenssituation oder habt ihr gesagt, nee, ist gut so, wie es ist, geht weiter? Also sofort diesen Weitergedanken. Ich weiß, das ist beim Andi, also diesen Schalter im Kopf umzulegen, war schon ein Thema natürlich irgendwo.
Ja, doch. Also ich meine, ich habe ja nach meinem Crash schon noch was mit dem Radl gemacht. Ich bin dann aufs E-Bike gestiegen und habe halt in einer anderen Richtung wieder diese Tätigkeit ausgeübt, aber halt lang nicht mehr so Adrenalin bezogen oder so Adrenalin, keine Ahnung, es war halt, für mich war das nie wirklich Adrenalin, aber diese ganzen Tricks springen und Slopestyle zu fahren, ist ja schon auch eine Art Ausdruck deiner Persönlichkeit und du verbindest ja damit eigentlich dein Leben lang deinen Style und deinen Stil und deine Persönlichkeit. Also ich finde es eigentlich krass im Nachhinein. Ich bin ja früher nur jeden Tag Radl gefahren und habe meine 360s so gemacht, wie ich die mache und habe meine Sachen so gemacht, wie ich die halt geil finde. Und in der Szene und in der Blase, wo du warst, und das war halt das Leben, hast du dich damit halt ausgedrückt. Und das war schon eine sehr große, also ein Riesenbestandteil deiner Persönlichkeit und deines Seins, was ja mega geil ist. Aber wenn es halt dann weg ist, dann ist es natürlich zu einem gewissen Punkt erstmal komisch oder schwierig. Aber ich glaube, dass alleine der Prozess damals von meiner Reha ganz viel mit mir gemacht hat, weil es war ja ein Riesengeschenk auch irgendwo. Ich meine, ich habe das eh schon mal erzählt, weil damals war ich auch in meiner Radlkarriere an dem Punkt, wo ich nicht mehr so hundertprozentig wusste, was mache ich denn jetzt? Jetzt musst du es wieder krasser machen, jetzt musst du es wieder mehr machen, jetzt musst du wieder hier und da. Soll ich jetzt halt Freeriden, soll ich jetzt Slopestyle fahren, soll ich doch wieder Dirtjump Contest fahren oder soll ich zu Rampage gehen oder was soll ich jetzt eigentlich machen, dass es wieder krasser ist? Und die Reha war halt eine sehr definierte Aufgabe für mich, was mir damals auch ganz gut getan hat, weil das war bei dem allen Berufswahnsinn, was null Definition hatte, was komplett freigestellt war und was nur mein eigenes, also ich konnte mir sagen, was du jetzt machst und dann musste ich halt hoffen, dass es Erfolg hatte und wieder Sponsorendeals an Land zieht. Und da hatte ich einfach eine Aufgabe und die hat geheißen, Spezi, gesund werden und schauen, dass dein Leben lang noch auch Spaß hast, gehen kannst, dich bewegen kannst, mit deinen Kindern mal Fußball spielen kannst und so weiter. Und das war halt eine sehr definierte Aufgabe, was mir echt mal gut getan hat damals. Und ich glaube, dass dieser Prozess auch viel mir genommen hat von dem Vermissen des eigentlichen Sports, Vermissen von Dirtjump gehen, Slopestyle Contest fahren und dem ganzen Wahnsinn, den man da halt sehr viele Jahre gemacht hat.
Aber das war die Parallele zu Nico, zu deinem Ende im Skifahrerleben. Ist ja dann eine andere, also ist jetzt...
Nee, meine Karriere war komplett umgedreht. Ich hatte eine Riesenverletzung und danach hat meine Karriere erst gestartet. Die war auch heavy. Die spüre ich auch heute noch, 25 Jahre später. Aber glaube ich nicht ganz so heavy wie deine. Aber meine Karriere war so ein krasser Domino-Effekt. Ich bin da reingestolpert ins Skifahren und dann bin ich reingestolpert ins Moderieren. Die Geschichte habe ich ja gerade erzählt. Und dann bin ich reingestolpert in einmal ein Event machen, das jetzt aber 16 Jahre später immer noch mein Beruf ist. Und dann bin ich reingestolpert in ein paar Jungs, die eine Agentur gründen wollten. Und da habe ich mitgemacht. Und dann bin ich reingestolpert in meine Frau und die ist halt Surferin gewesen. Und jetzt sind wir nach Portugal gestolpert und jetzt habe ich nur entschieden, dass ich halt in Zukunft langsamer stolpern will. Mhm. Und nicht mehr so oft. Aber ja, immer viele Parallelitäten. Ich glaube, Andi, wir haben beide unsere Karrieren recht lang gezogen, ehrlich gesagt. Ich meine, deine E-Bike-Karriere danach, das war ja auch heavy, das kann ich mich noch erinnern. Das war mega. Das war dann tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich habe ja auch, ich weiß ja, ich habe bis heute ja nur nicht offiziell gesagt, ich fahre nicht mehr Ski, was natürlich schon lange nicht mehr tue. Aber wir haben beide es eigentlich immer irgendwie weitergemacht, ne? Weiter genutzt, was wir da so hatten.
Ja, voll. Ich meine, bei uns geht es jetzt ja immer mehr in die Familie. Und es geht ja schon so weit, dass der Felix schon seinen ersten Bike-Sponsor hat.
Wow, wirklich?
Ja. Squida heißen die.
Geil. Kriegst du jetzt free Kinderbikes? Jetzt müssen wir reden anfangen.
Na, es ist wirklich witzig und natürlich zieht man immer noch Partner mit, wie zum Beispiel Alpina. Und das ist ja auch total schön, weil man ja, und ich finde es vor allem auch schön jetzt in dem Fall mit dem Alpina-Podcast, dass halt auch das Know-how, was man hat, du als auch ich, weiter genutzt wird.
Das macht den Xaver stolz, wenn du jetzt diese Nines Special Editions aufsetzt.
Geil, oder? Andi hat zum gleichen Brillensponsor, wir zwei.
Ganz geil.
Mhm. Das ist geil, gell?
Ja.
Liebe Zuhörer, ich habe gerade eine Nines, Swatch Nines Special Edition Alpina Brille angezogen. Modellname weiß ich leider nicht, aber die ist saugeil.
Oder?
Die ist geil, oder?
Mhm. Ja, die ist gut.
Geil. Schau,
wieso,
immer am
wieso
Start.
Wieso habe ich die nicht?
Tatsächlich? Habe ich gerade zwei hier, Andi.
Ja, du hol bist sie ja nach Portugal gezogen, du Idiot.
Ja, kann hol sie dir ab.
Ja, das ist ein Plan. Ich hab eine Frage an euch beide. Was war denn das härteste Learning seit der Zeit, seitdem ihr entschieden habt, anderen zweiten Weg einzuschlagen, sozusagen nach dem Sport? Was waren die härtesten Learnings, die ihr aus dieser Zeit mitgenommen habt?
Boah. Ja, dass man für sein Geld arbeiten muss. Ist schon ein krasses Learning eigentlich. Also früher musste ich ja tatsächlich es war Arbeit, aber es war eigentlich auch, ich glaube, man hat halt so ein bisschen Risiko gegen Arbeit getauscht. Und das ist definitiv ein Learning, weil früher war ich sehr, also es war die geilste Zeit im Leben, als man einfach von Sponsorengeldern nur gelebt hat. Und ich bin halt Radl fahren gegangen und natürlich habe ich so...
Ja, auch arbeiten, ne?
Ja, aber es war doch im Endeffekt ein Witz. Komm, das bisschen, was man da machen musste, mal hier ein Konzept schreiben, mal da ein paar E-Mails, mal hier ein bisschen. Es ist ja kein stetiger Job, wo man jetzt irgendwie, ich meine, ich hocke jetzt schon ziemlich kontinuierlich im Büro jeden Tag, zumindest einen halben Tag.
Und aber ich glaube, das haben die Fahrer heute nicht mehr so. Wir hatten das Glück, dass wir vor Social Media Profis waren. Also ich zumindest.
Ja, ich auch.
Ja, eben.
Das war noch ein ehrlicher
Sport. Das hat sich total geändert.
Ein ehrlicher Sport war das noch.
Ja, wirklich.
Das hat sich, glaube ich, wirklich sehr geändert, weil jetzt müssen die ja produzieren und machen und tun. Aber es ist auch die Frage, was du für ein Sportler bist, glaube ich. Oder was du für Verträge hast und wie du halt, was halt rennt. Aber früher war ja der Deal, ich meine, als ich da für Giant Global gefahren bin, da hatte ich einen Vertrag für die Summe X und 5, 6, 7 Räder pro Jahr und dann musste ich da halt 5 Anwesenheitstage erfüllen und sonst durfte ich machen, was ich will. Und es musste natürlich Erfolg haben und du musstest Zahlen liefern am Ende vom Jahr und du musstest halt schauen, dass du in ein paar Magazine kommst und Ergebnisse fährst. Aber das war ja mein Leben. Also das war jetzt nichts, was für mich Arbeit, das würde ich nicht als Arbeit bezeichnen.
Weil, stimmt. Weil es dir ja leicht gefallen ist. Im besten Fall ist das ja auch heute so, dass du einen Job hast, der dir leicht fällt und den du nicht als Arbeit wahrnimmst.
Das ja, ist aber das ist, glaube ich, nicht real. Ich glaube, jeder, der ein bisschen was, oder du wirst immer mal in dem Moment kommen, wo du was tust, was jetzt vielleicht nicht dein Allerliebstes ist. Also ich.
Das war bis zu dem Zeitpunkt nie da, sozusagen. Nee. Crazy.
Außer wenn du dich verletzt hast. Ja. Dann war es genervt. Das war ja, der schlechte Arbeitstag war die Verletzung.
Ja, das stimmt, aber auch das war doch irgendwie immer geil. Dann warst du in der Sportschule und dann hast du wieder die ganzen anderen Idioten getroffen und da hattest einfach mal Pause zum Durchschnaufen und um dich neu zu, ja, auch auszurichten.
Comeback stronger, stimmt.
Ja, das war auch nicht so schlimm irgendwie. Und dein Körper kann ihn lernen. Das hat auch immer, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es war schon eine sehr leichte Zeit mit keiner Verantwortung auf jeden Fall. Aber gut, die Verantwortung ist heute eher aus privaten Gründen mehr geworden.
Die kommt ja dann halt mit den Verpflichtungen, dass du halt auch diese Sicherheit, die hast du da auch nicht. Du konntest mit einem Tag alles vorbei sein sozusagen, ne? Das war vielleicht ein anderes. Und wenn da schon die Family so gewesen wäre, wäre sicherlich auch anders gewesen. Wäre es dir auch schwerer gefallen, vielleicht aufzustehen.
Ja, total. Mit Sicherheit war das auch lebensabschnittsabhängiger.
Dein härtestes Learning, Nico, ich habe die Frage nicht vergessen, die ich ganz dazu gestellt habe.
Ja, witzigerweise sehe ich das sehe ich ein bisschen anders als der Andi bei mir. Bei mir war das alles so wahnsinnig fließend. Bei mir gab es nicht so Abschnitte oder so. Und bei mir, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war auch nie ganz, also ich glaube, Andi, du warst ein bisschen näher an der Weltspitze dann als ich. Also ich war auch nie so gut. Bei mir war immer klar, ich war schon gut. War schon irgendwann mal so ein 2-3 Jahre irgendwie mal so Top 15 in der Welt, aber also so 15, 10 bis 20, sage ich jetzt mal, nie 1 bis 10. Aber ich habe immer gewusst, nee, du musst irgendwas anderes machen nebenher, weil das reicht so nicht, wenn du das gescheit machen willst. Und ich habe wirklich, also ich hatte wirklich immer während meiner Karriere schon eine Videoproduktionsfirma. Irgendwann hat sich dann das Event rauskristallisiert, als das ist mein großes Ding. Aber ich hatte ein Magazin gegründet, Downdesk, das gibt es heute noch. Und so weiter. Ich habe so viel nebenher gemacht, dass das alles so fließend war, dass ich auch damals schon einen halben Tag E-Mails geschrieben habe, gefühlt. Also ich glaube, meine Karrieren und da war minimal anders, Andi. Du warst, glaube ich, eine Nummer erfolgreicher. Verdienterweise.
Keine Ahnung. Ich glaube auch, dass die Radbranche mehr finanzielle Mittel hatte als die Skibranche.
Ich kenne deine Verträge waren besser als meine, das weiß ich auch. Nur unser Autosponsor war der gleiche. Da hat man einen gleichen Vertrag.
Der war super.
Der war super. Shoutout an Suzuki. Yes. Guten alten Zeiten.
Das war top.
Voll. Welcher Tipp, ich stelle jetzt einfach weiter Fragen, welcher Tipp war für euch game changing? Und ich frage das so, weil Nico, du bist letztlich Veranstalter, du bist auch Unternehmer, natürlich irgendwo.
Absolut.
Und dieses ganze Business-wise sozusagen, gab es irgendwann, jetzt, abgesehen von, gab es so einen Moment im Business-Bereich wie den Skate-Lehrer? Ja.
Ich habe ein Geheimnis. Mein Geheimnis ist, ich versuche mich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Ich versuche nichts alleine zu schaffen, sondern ich suche mir immer die richtigen Partner. Das ist mein Tipp. Wenn ihr an irgendeine Wand lauft, dann versucht die Dinge nicht allein zu machen, sondern sucht euch jemanden, der was kann, was ihr nicht könnt, nutzt es aus, was ihr könnt und schaut, was der kann. Und wenn man sich zusammenfügt, dann kommt was richtig Gutes bei raus. Habe ich mir zum Beispiel den Andi geschnappt, um ein Mountainbike-Event zu machen. Mhm. Andi, hast du einen Tipp?
Nee, ich sehe es eigentlich genauso. Also nicht so bewusst, aber eigentlich ist es bei mir ähnlich. Ich meine, ich habe mir auch bei Trailmans meinen Partner gesucht, den Hubert, der vieles kann, was ich nicht kann. Und so ergänzt man sich gut. Und so kann man, glaube ich, dann gemeinsam schon viel erreichen. Wobei, der Idealfall wäre wahrscheinlich, dass man was macht, was man wirklich selber auch zu 100% kann. Weil es, glaube ich, schon, weiß ich nicht, du bist halt zu zweit, das ist immer, wo Menschen sind, Menschen ist, also es muss halt auch funktionieren. Und ich habe Glück, dass es bei uns sehr gut funktioniert und das alles passt, aber ich sehe es auch öfter, dass es nicht passt und dann Menschen und Menschenkenntnis ist halt immer ein großes Thema, also für die, die sowas machen wollen, mit Sicherheit auch der Tipp, dass man den Mensch genau anschaut, mit dem man sowas macht, weil das natürlich schon viel Vertrauen braucht und muss schon matchen. Aber ja, sehe ich genauso wie du. Und man sollte vor allem das machen, was man gerne macht und nicht irgendwas machen, nur weil es vielleicht erfolgreich ist, sondern das machen, wofür man halt selber auch so ein bisschen brennt.
Ja. Da stimme ich auch zu. Das ist schön.
Mhm. Und woran man glaubt, glaube ich. Also was euch übrigens auch eint als Initiatoren der ersten Nine Nights ist, dass ihr daran geglaubt habt, dass es möglich ist, diesen Sport nochmal anders zu zeigen und ihm eine andere Plattform zu geben. Ist das heute immer noch so? Ist dieser Vibe von damals immer noch genauso da oder hat der, ist da ein anderer Druck hier heute hinter, eben weil Sponsoren und sowas anders vielleicht auch dazugekommen sind?
Magst du antworten?
Ich bin auf deine Antwort gespannt.
Ja, witzigerweise, das ist jetzt witzigerweise, das war der Punkt, warum irgendwann nach, weiß ich gar nicht, 6, 7 Jahren wir dann nicht mehr zusammengearbeitet haben, nach langer Zeit, weil wir dann immer mehr Mitarbeiter hatten, und weil das Event größer geworden ist, jedes Jahr gefühlt, Wachstum ein bisschen mehr Sponsoren, ein bisschen größer. Und weil dann irgendwann so viel Verantwortung da war, dass man die Entscheidungen nicht mehr frei treffen konnte, wie wir es davor gemacht haben, als wirklich nur du, ich und der Stefan, unser dritter Partner, gemacht haben, Andi. Das war tatsächlich so ein kleiner Scheidepunkt in diesem Teil unseres beruflichen Lebens. In anderen Teilen unseres beruflichen Lebens haben wir ja weiter zusammengearbeitet oder dann mehr sogar. Aber der Vibe des Events, die Ursprungsidee, egal ob damals das pro Event 30.000 Euro Budget war oder jetzt 1 Million, hat sich wirklich gar nichts geändert. Aber wirklich gar nichts. Und es ist überraschend, wie ähnlich die erste Ausgabe der 16. Bike-Ausgabe jetzt noch ist. Also it's the same thing. Und es ist auch komplett das Gleiche, was wir im Snowboarden und im Surfen machen. Wir copy-pasten unsere Idee. Und ich freue mich exakt, im Mountainbiken ist der Sport, wo es am meisten Wogen schlägt, wo es am meisten andere auch so machen. Also ein Darkfest. Wir haben dann tatsächlich nach 6, 7 Jahren, Andy Wittmann hat der Sam Reynolds so ein bisschen Andys Rolle eingenommen, und der macht mittlerweile das Darkfest, und das Darkfest ist genau das Gleiche. Das Darkfest ist die südafrikanische Variante von Nines. Mhm. Und jetzt gibt's all die, nicht unbedingt die Fest Series Events, die sind glaube ich ein bisschen anders, aber jetzt all die Backyard Battles, die es gerade überall gibt, das ist alles, geht alles in so eine Richtung, und ich glaube, da waren wir die Vorreiter, ehrlich gesagt. Und im Skifahren Snowboarden, by the way, haben wir nicht viele, die das so machen. Und im Surfen gab es das auch nicht. Also Mountainbiken, vielleicht liegt es daran, dass Mountainbiken eben nicht olympisch ist. Alle anderen Sportarten, die wir machen, sind olympisch. Und dass da vielleicht mehr Need da ist, noch andere Sachen zu kreieren.
Mehr Need und mehr Raum vielleicht auch, weil der Verbandsdruck da nicht so hoch ist, ja. Also
ganz genau.
Das ist es. Aber es ist eigentlich für mich jetzt als Außenstehende schon spannend zu hören, weil es gab halt irgendwann den Punkt, wo ich gesagt habe, so, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon teilen könnt, ihr beide, aber wie entscheidet man dann, ey, jetzt hier machen wir einen Cut und gehen jetzt jeder so seinen Weg? Wie kann man sich das vorstellen, diese Situation? Wie schwierig ist das auch, wenn man sich eigentlich gut versteht, zusammen was auf die Beine gestellt hat, dann zu sagen, so, that's the point.
Boah, also ich glaube, das war einfach eine geschäftliche Sache. Und im Endeffekt war das, wie du gesagt hast, wir haben uns gut verstanden, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Und das war einfach ein Punkt, wo es... Ich war ja immer der verantwortlich war für den Kurs und für die ganze Mountainbike-Geschichte, also für die Sachen, die wirklich nicht Event-Orga-mäßig oder irgendwie Behind-the-Scenes-Arbeit hinter dem Event war, sondern ich war hauptsächlich der wirklich geschaut hat, dass die Fahrer kommen, die Fahrer einlädt, den Kurs designt, den Kurs baut, den Bau organisiert und so weiter. Natürlich auch ein bisschen mehr, aber das war so mein Hauptding. Und es kam halt, oder wir hatten da eine Situation, die halt tricky war, mit der mit einer Genehmigung beim Kursbau. So war es im Detail. Und da war einfach ein Punkt da, wo ich gemerkt habe, okay, für mich steht hier im Vordergrund, dass das immer absolut das Geilste der Welt ist, was wir da machen. Und dadurch, dass diese Genehmigung nicht da war, war für mich selber einfach das gefährdet. Und es war halt so, dass wir dann nur noch so wenig Bauzeit hatten, dass ich mir dachte, boah, jetzt halt kann ich es irgendwie nicht mehr versichern, dass es jetzt wirklich so geil wird, dass es halt noch Nine Nights konform und gerecht ist. Und da sind wir dann, glaube ich, so an den Punkt gekommen, geschäftlich, wo halt, ja, vielleicht auch durch diese Sache, die dann eben aufkam, dass ich gesagt habe, boah, ich bin an einem Punkt, wo ich es vielleicht nicht mehr schaffe oder wo wir es einfach machen lassen müssen. Wie auch der Nico gerade schon gesagt hat, es sind halt einfach viel mehr Menschen mit drin in diesem ganzen Boot, in diesem ganzen Schiff, das da so vor sich hinfahrt. Mhm. Am Anfang war das so ein kleines Segelboot und da war es halt dann schon ein bisschen größeres Schiff, was du jetzt nicht so einfach bremsen kannst, 2, 4, 3 Wochen vor dem Event und sagen kannst, absagen, geht nicht, weil halt doch mehr dranhängt, als man denkt. Und da habe ich für mich dann so gemerkt, okay, vielleicht ist es halt jetzt nicht mehr das Baby-Ding, das halt mir mega Bock macht. Wobei ich auch sagen muss, dass ich Nico und ich haben schon auch ein bisschen unterschiedliche Ansichten, was Mountainbiken angeht. Und ich bin halt, also Nico hat vorhin schon, deswegen fand ich die Frage so witzig, Freeride oder Freestyle. Nico ist der klare Freestyler, der kommt halt her, er ist mit Ski und allem, sein Leben ist Freestyle und mein Leben ist halt so 50% Freeride und 50% Freestyle. Und ich glaube schon, dass es da auch bei Nico und mir so ein bisschen andere Ansichten geht von dem, was man denn da so machen will. Also ist, glaube ich, auch ein Punkt, was gar nicht schlecht ist, was, glaube ich, grundsätzlich gut ist. Und da,
was ja ein Event nach vorne bringen kann auch.
Ja, definitiv. Und ich dachte mir dann schon so danach, als das Event dann von den Bergen in den Steinbruch gegangen ist, habe ich mir so gedacht, okay, passt, das wäre jetzt eh nicht meins. Also ich hätte, glaube ich, keine Motivation gehabt, im Steinbruch irgendwo so einen Freestyle-Slopestyle-Kurs zu bauen. Das ist für mich nicht das Event gewesen. Für mich hat es schon immer von Bergen gelebt. Dann war Green Hill. Da dachte ich mir dann, ah, jetzt wird schon wieder ganz cool. Und jetzt mit Sölden war es bei mir schon wieder so, ganz ehrlich, also, dass ich mir gedacht habe, ui, jetzt ist ja wieder voll geil.
Und wir sind auch waren ja auch in der Area 47, die du gebaut hast. Waren wir ja auch alle zu Gast.
Ja, habe ich gesehen.
Nee, das schließe ich, das finde ich auch schön. Das ist auch ein schönes Bild eigentlich, oder?
So. Ja. Hast du das denn krass negativ im Kopf noch, die ganze Aktion? Wann waren das? 20, egal, 18, 17. Hast du das so, ist es so ein negativer Milestone in deinem Leben oder eigentlich ganz okay?
Nee, das ist ganz okay. Also es war damals, glaube ich, kurzzeitig schon negativ, definitiv. Es war jetzt, aber ist, glaube ich, immer, wenn sowas ist, dann ist es erstmal, ist wieder der Punkt, wo Menschen sind, da menschelt es halt. Und man ist mit Sicherheit da, ich meine, wenn man sowas zusammen macht, muss auch nicht immer alles Ponyhof sein. Ich meine, am Ende geht es ja schon um was und man muss nicht immer 100% der gleichen Meinung sein. Das ist ja auch nur menschlich, dass man dann mal sagt, okay, das sehe ich anders. Und dann muss man es halt lösen. Und ich bin auch in meinem Leben schon immer jemand, wenn mir halt dann was nicht mehr koscher ist und das Bauchgefühl nicht mehr passt und es nicht mehr so ist, wie ich es mir vielleicht mal, wie ich es halt gesehen habe, dann muss ich halt auch was ändern. Und das haben wir damals gemacht. Keine Ahnung, ob es jetzt negativ ist oder nicht. Ich glaube, es hat damals auch ganz gut in mein Leben gepasst. So. Und für euch war es vielleicht auch ein Punkt oder ein Schritt. Ach, keine Ahnung. Manchmal denke ich mir schon,
was wäre denn gewesen, wenn wir jetzt noch zusammen wären? Überleg mal. Ja, 10 Jahre später. Das wäre interessant.
Das habe ich mir auch schon mal gedacht, was dann wäre. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Kann man nicht. Hätte die Wari.
Also ich wäre fix nicht in die Kiesgrube gefahren.
Ach, Kiesgrube war das Beste. Und schau, ich sitze hier und sage, das Steinbruch, das war so geil, die Zeit.
Ja, aber das bin ich halt nicht.
Du bist kein, also Andi, wir merken uns, Learning des Podcasts, Andi Wittmann ist kein Kiesgruben-Typ.
Nee, da sind wir früher mit einer Minicross rumgefahren und das ist dann auch wieder gut. Aber keine Ahnung, ich fand es auch... Also meine Meinung, natürlich bautechnischer Traum, weil du kannst dich halt austoben ohne Ende, geil. Aber was die Bildsprache und das Event für mich transportiert hat, war es für mich kein, für mich war das nicht Nine Nights würdig.
Und wenn ihr, aber trotzdem habt ihr jetzt, verbindet euch ja was, dieser Initiationsmoment dahinter. Und der ist ja auf jeden Fall lebenslänglich irgendwie da. Ist, ja.
Soll ich sagen, was den Andi Wittmann und mich verbindet? Ja, wir haben mal ein Event zusammen gegründet. Ja, wir haben, weiß ich nicht, schon 100 Stunden gemeinsam Geschichten moderiert. Wir haben die gleiche Ex-Freundin. Aber der Andi Wittmann hat mich an meiner Hochzeit mit seinem wunderschönen, damals lindgrünen Ford Mustang, hat er meine Braut mir vorgefahren. Und ich habe sie erwartet. Und er war der Fahrer mit seinem Fahrzeug. Und das werde ich im Leben nie vergessen. Alles andere auch nicht, aber das ist unser Highlight.
Das stimmt. Das war richtig geil.
Schau her, klar sage ich zu, dass wir den Podcast hier, wenn ich mit dem Andi, verstehst du das langsam, Lena?
Was hier alles ist. Ich habe schon verstanden.
Und es ist sogar einen Kilometer weg, wo ich jetzt hier sitze, ist das damals.
Genau, passiert. Und da wohnst du jetzt. Da habe ich geheiratet.
Siehst du? So ist das.
Und die, die hat mir gerade hier mein Mittagessen gebracht im Hintergrund, die gleiche Dame, die gibt's noch.
Aber ich habe wirklich manchmal den Gedanken, ich hatte den Gedanken auch schon, was wäre denn, wenn ich damals einfach nicht, wenn wir diesen Schritt nicht gemacht hätten, dass ich da rausgehe? Würde ich dann heute immer noch irgendwo, wäre ich dann jetzt da irgendwo beim Surfen dabei gewesen, wäre auch nicht schlecht gewesen.
Ja, das war toll. Weiß ich nicht. Ich glaube, das Leben hat einfach seine Wege. Ich glaube, das kannst du nicht. Man kann es nicht wissen. Oder? Es war krass. Ich hab den Moment auch noch genau, ich weiß genau, wo ich bei dem Telefonat war. Ich weiß genau, dass ich gesagt habe, hey, wir haben hier einen Festangestellten. Ich weiß noch, dass es der Jone war. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann müssen wir dem kündigen. Das will ich aber nicht, weil der, glaube ich, gerade ein Kind kriegt. Oder ich weiß es gar nicht so, ne? Also so kam diese Entscheidung zustande. Ich glaube, war absolut nachvollziehbar von beiden Seiten so. Wir waren nicht sauer aufeinander, hatte ich das Gefühl.
Mhm. Naja. Nee.
Und danach hatten wir ja auch immer gleich, wir hatten ja nie eine Phase, wo wir nicht miteinander gesprochen haben oder so. Das ist eine richtig schöne Seelsorge. Wir arbeiten hier gerade unsere gemeinsamen. Okay, jetzt hatte ich es eigentlich schon gedreht mit dem schönen Hochzeitsgeschichte und dann komme ich nochmal zurück. Tut mir leid, schneid mal raus.
Vielleicht machen wir ja mal wieder ein Event.
Ja, magst mal wieder mit einsteigen? Soll ich mal erzählen vom nächsten Jahr?
Das wollte ich tatsächlich auch fragen. Ich würde aber noch eine abschließende Frage tatsächlich super gerne stellen würden, weil ich sie ziemlich gut finde. Und zwar, wenn du auf damals und heute, wenn wir jetzt in dieser damals-heute-Phase sind, ist es heute einfacher geworden, eben halt, weil es auch viel schon vorzuzeigen gibt, weil die Reichweiten stimmen, weil es Wahnsinn ist, was ihr an Content rausballert bei so einem Event. Ich spreche jetzt insbesondere natürlich bei den Swatch 9 Bike sozusagen. Das ist das, was ich auf jeden Fall unmittelbar mitbekomme. Das hat jetzt alles einen anderen Wert. Ist es heute leichter geworden, solche Partner zu finden, wie Alpina, wie Swatch, wie und wie sie alle heißen, die da eben halt mit einsteigen, leichter als damals? Oder ist es heute vielleicht sogar schwieriger geworden, eben weil es Konkurrenz à la Darkfest und sowas gibt?
Witzigerweise ist es genau gleich schwer geblieben, Partner zu finden, damals und heute, weil wir haben zwar jetzt viel mehr vorzuzeigen, aber wir fragen jetzt aber auch nach viel mehr. Also damals, sag mal, wenn damals ein Partner 10.000 Euro gezahlt hätte, dann wäre das eine Riesenpartnerschaft gewesen. Und heute kannst du da halt,
kommst du nicht weit.
Kannst halt, ist halt ein halbes Abendessen für die Gruppe, einen der 7 Abende. Ein bisschen übertrieben jetzt natürlich, ne? Ja. Es ist natürlich schon 2 Abendessen. Aber genau, aber das ist das, warum ich sage, ich empfehle meinen Kindern nicht unbedingt ins Event-Business einzusteigen. Das ist ein Auf und Ab. Einerseits Partner kommen und gehen. Leider würde mich wahnsinnig freuen, wenn es immer die gleichen wären. Ich freue mich jetzt auch riesig, dass Alpina schon seit vielen Jahren dabei ist und der Vertrag auch noch länger geht. Ist auch geil. Aber ist ein halbes Jahr und dann ist schlechtes Wetter. Wir hatten ja jetzt einen Wintereinbruch. Es hat ja geschneit im September in Sölden tatsächlich. Und die Woche vorher war 30 Grad. Also es war wirklich krass. Oder unübertrieben. Das ist immer ein ständiges Auf und Ab mit diesem Event-Business. Deswegen ist es gut, dass es diese fantastischen, herzaufladenden Momente gibt. Und das wird nie ganz leicht sein, das zu machen. Partner finden, innovativ bleiben, spannend bleiben, seiner Linie treu bleiben. Aber es macht schon auch Spaß, muss ich schon sagen.
Aber die Partner erwarten ja auch mehr. Also wenn ich jetzt überlege, was ihr auch rausballert, insgesamt ist natürlich auch eine andere Geschichte. Also sehr höchst professionell, allein Pressemitteilungen sehen schon mega geil aus. Das ist sowas, wo ich sage, okay, da merkst du einfach, dass da eine gewisse Profession und dass das Event auch gewachsen ist.
Ja. Lena, das ist ganz einfach. Wir haben das Glück und wirklich in der Mountainbike-Welt wirklich absolut diese 30, 40, 50 Fahrer, die wir da einladen, die stehen so krass dahinter. Dass wir können immer darauf zählen, dass die ihren Beitrag leisten, sprich, dass sie alle drüber posten, drüber kommunizieren und so weiter. Und das können wir wirklich garantieren, dass sie das machen. Das haben wir jetzt in diesen 15 Jahren hart erarbeitet. Und gibt nichts Schöneres für uns, als dass wir dann an den Tagen zum Beispiel, wo wir schlechtes Wetter hatten, kam dann ein Thomas Lemoyne oder ein Sam Hodges her und sagte, oh Gott, ich will unbedingt nächstes Jahr involviert sein. Das ist alles so geil. Wir müssen das machen. Und so, Andi, das hat sich nie verloren. Das geht genauso weiter. Die Fahrer werden das immer treiben, werden es immer voranbringen. Jetzt kommt tatsächlich, es gab ja so die Andy-Wittmann-Ära, dann gab es die Sam-Reynolds-Ära und jetzt beginnt gerade eine neue Ära. Ich weiß es jetzt noch nicht genau, wer der neue ist. Ist es der Erik Fettko, der hier dick mit drin hängt? Ist es der Tobi Miley, der abgeht wie Sau? Mhm. Ist es der Sam Hodges, der sich jetzt angeboten hat, die Kurse in Zukunft zu bauen? Ganz proaktiv für mich gesagt, hey, this is what I want to do. I want to build this in the future. Mega geil, dass es so reinkam. Und das ist dieses, was da dahinter ist, das macht es erfolgreich.
Dann sprechen wir doch über die Zukunft.
Ja, das ist jetzt leider noch nicht ganz unterschrieben, aber ich glaube, das wird so passieren. Jetzt pass auf, Andi. Nächstes Jahr machen wir ein Combo-Event, Green Hill und Sölden. Zum ersten Mal in der Geschichte. Es ist ein 10 Tage. Wir werden erst an Green Hill gehen und eher freestylern für 3 Tage mit einer bisschen kleineren Gruppe, für die, die da Bock drauf haben. Und dann fährt der Rasselbande Reisebus von Green Hill nach Sölden, wo wir dann 6 Tage sind, also 3 Tage in Green Hill, 6 Tage in Sölden, und da wird es eher freeridiger. Und das ist der Plan. Der ist jetzt noch nicht ganz unterschrieben, aber ich gehe davon aus, dass das klappt. Das wird zwischen 3. und 15. September sein. Alle wollen es. Es dauert halt manchmal, bis man da so einen Vertrag unterschrieben hat. Aber das wird auf jeden Fall alles weitergehen. Und ich finde es gerade ziemlich cool, weil das muss man schon dazu sagen, die Destinationen sind wahnsinnig wichtige Partner. Mhm. Und wir haben jetzt wirklich, Green Hill ist cool. Zielgruppe NRW, das ist ein toller Bikepark. Andi, warst du eigentlich schon mal dort? Also zum Fahren abartig geil. Wirklich so, also jetzt unabhängig von unserem Kurs, hat gar nicht nämlich zu tun. Einfach, was sonst dort alles steht, ist der Hammer. Ja. Macht so viel Spaß.
Ja.
Für alle Könnensklassen, ist ein richtiger Bikepark einfach. Und klar, Sölden ist natürlich für uns auch ein bisschen Ritterschlag, muss ich sagen. Du hast ja auch mit ihnen zusammengearbeitet in der Area jetzt zum Beispiel für uns jetzt hier. Wir haben unser Büro in Innsbruck jetzt so nah an unserem Zuhause, da so eine Top-Destination, die da Vertrauen hat, die jetzt sich, muss man auch ganz ehrlich sagen, gegen Crankworx entschieden hat für Swatch Nines.
Wow.
Und gesagt hat, wir bauen mit euch unseren Kurs, diesen Kurs, das ist für 10 Jahre gepachtet, das Gelände, der soll da jetzt 10 Jahre stehen. Die Slopestyle-Line ist offen, nicht die Freeride-Line, aber die Slopestyle-Line haben wir relativ klein gebaut, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die war nicht so krass. Dass die wirklich auch jetzt im Nachhinein ist Elias Schwärzler mit seiner Sanders Academy die ganze Zeit dort und ist am Trainieren und das ist wirklich, wir dürfen den Kurs auch jetzt nicht jedes Jahr komplett umbauen. Wir dürfen Kleinigkeiten umbauen, aber da gibt es Genehmigungsprozesse, da gibt es Renaturnierungsprozesse. Und da haben wir, glaube ich, jetzt mal endlich mal geschafft, was du völlig recht hast, dass wir im Steinbruch nie haben schaffen können, aber das ist jetzt was, wo wir ein bisschen so eine Legacy. Da ist jetzt ein Kurs, da kann jetzt hoffentlich ein jetzt 12-jähriger Sölder Junge kann vielleicht in 8 Jahren einer der besten Mountainbiker der Welt sein, weil er dieses Ding vor der Haustür stehen hat. Oder genau. Und das finde ich richtig, da bin ich stolz drauf.
Und da kriege ich voll Gänsehaut.
Ja, cool.
Gut. Kann nur gut werden. Ich habe am 3. September Geburtstag, komme aus NRW.
Ui.
Das ist doch alles, hör mal, ich höre das schon raus. Also,
ja, das sind wir am Green Hill am 3.
Dann schauen wir mal.
Ja, Lena, dann kommst du an Green Hill und Andi, du musst dringend nach Sölden kommen, weil jetzt mal wieder in Bergen. Hier ist die offizielle Einladung.
Ja, ich Hotel, muss auf jeden Fall
alles
kommen.
Oh. Für euch beide.
Oh, vielen Dank.
Geil. Ich komme das mit Frauen. Das passt
und die Gela kann Kindern mit mir ein bisschen Therapie machen nebenbei.
Also, ja, das finde ich cool. Achtung, Achtung, das ist alles on tape. Nico, das ist jetzt hier alles.
Ja, das soll der Xaver, das macht der Xaver im Notfall.
Ich erwarte das.
Der Xaver macht das schon.
Okay.
Sollen wir dem eigentlich mal noch ein Selfie schicken, wenn wir schon dabei sind?
Stimmt, hätte man machen können. Es gibt bei uns eine Tradition in A Story Beyond Sports und ich finde, nach 1 Stunde 28 darf man diese Tradition auch mal das Kärtchen zücken und diese Tradition ist dem Andi, obliegt dem Andi.
Jo, jetzt darf ich dir nämlich auch die Podcast-abschließende Frage stellen. Und diese lautet, lieber Nico, wenn du eine Sache in deinem Leben anders machen bzw. ändern müsstest, es liegt jetzt die Betonung auf müsstest, was wäre es?
Also, mit 19 Jahren war ich auf einem Fotoshooting für die Bravo Sport. Diese Geschichte geht schon so abartig los. Am Hintertuxer Gletscher. Und das war schon schattig und es war schon spät und es war eigentlich schon durch und ich hatte den Rodeo 540, um den ging es da die ganze Zeit schon 100 Mal gestanden. Und warum auch immer bin ich dann nochmal hochgegangen und habe den noch einmal gemacht und war aber mit Gedanken komplett woanders. und habe mir an dem Tag wirklich so richtig schlimm mein Knie zerstört. So, das hat mein Leben verändert. Ich kann seitdem manche Sachen, die ich kann nicht Hallenfußball spielen oder so, vergiss es, keine Chance. Ich habe diesen Moment, wie ich da an diesem Anlauf war und da war ich da abgelenkt, weil da hat mich irgendjemand abgelenkt. Ich war aber selber schuld, nicht aber nicht der andere schuld, das weiß ich heute noch. Und ich glaube, mein Leben wäre komplett anders gelaufen, wenn ich in der Sekunde das anders gemacht hätte. Und das bereue ich. Natürlich. Vielleicht danach ist natürlich auch, mein Leben ist super happy, ne? Weiß auch nicht genau jetzt. Das ist dieser Schmetterlingseffekt. Ich kann es dir nicht sagen. Aber das ist der Moment, der mir dann einfällt, wenn du das sagst.
Okay, das ist doch mal eine klare Aussage.
Hast du, sehr darf gut. ich die Frage zurückgeben an dich?
Und
okay, dann
ich habe die Frage schon mal beantwortet, oder? Lena, habe ich die schon mal beantwortet?
Ich glaube schon, aber ich weiß nicht mehr. Aber ich finde, wenn der Nico dich das fragt, dann finde ich, darfst du dir schon noch mal beantworten. Nein, das ist nicht schlimm. Mehr, heute ist vielleicht ein Tag, wo du so und so antwortest. Morgen ist vielleicht ein anderer Tag.
Da muss ich jetzt echt überlegen, weil ich weiß nicht, was ich Lena. Damals geantwortet habe.
Oh. Ja, bei mir gibt es auch so einen Moment tatsächlich. Ich habe eine geschrottete Schulter und muss sagen, ich habe ganz lange mehr Party und mehr Arbeiten und mehr so diese Sachen gemacht, als dass ich mich zum Beispiel dem Sport gewidmet habe. Und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass ich tatsächlich mit 18 mir meine Schulter ausgekühlt und auch ziemlich kaputt zerstört habe. Und ich habe erst mit 30 erst angefangen, Triathlon zu machen. Und dieser Change in meinem Leben hat so viel geändert. Ich bin anderer Mensch geworden. Ich habe andere Interessen an mir selber entdeckt. Ich habe ganz neue Leute kennengelernt. Da ist jetzt auch gerade so, lustigerweise geht heute ein großes Kapitel bei mir da auch zu Ende, was das angeht. Und ich muss sagen, ich glaube, ich hätte mir das sparen können und hätte das jetzt einfach früher schon mit Sport wirklich auf dem Level anfangen können. Da war so eine Lücke von so, keine Ahnung, so ein paar Jährchen dazwischen, wo ich dann keinen Sport gemacht habe und die hätte ich mir sparen können. Dann wäre ich vielleicht heute woanders. Und die paar Partys hätte ich mir sparen können. Die waren auch gut, aber ich glaube, ich hätte es gerne früher, hätte schon gerne früher meinen Weg zum Sport gefunden. Mhm. So ist es. Also die Schulter ist immer noch kaputt.
Das Knie ist auch immer noch kaputt.
Siehst du? Und das ist halt echt krass, deswegen kann ich es 100% verstehen, wenn man sagt, das schränkt einen so sehr ein. Das ist tatsächlich so. Also wird irgendwann ich mit so mit 40 wahrscheinlich ein neues Schultergelenk brauchen und dann ist erstmal finito.
Ja, nein. Also pass auf, mein Knie, haben sie ja immer gesagt, nach der Karriere muss ich sofort machen lassen. Das hätte dann mit 28 sein sollen, jetzt bin ich 43 und ich habe es immer noch nicht gemacht und es geht immer noch gut.
Wenn es hält, ist gut.
Ja, das ist auch, ja, das hält auch fürs Zehnlehner. Bei mir haben sie gesagt, ich kann nie wieder gehen.
Das haben wir alle.
Ja, und das muss ich auch ehrlicherweise sagen, als du das machst, das ist schon mal dieses, ich kann, also wenn dir das gesagt wird, das finde ich auch so krass, was das für eine Energie freisetzt. Deswegen finde ich das auch sehr inspirierend übrigens. Das ist ja auch Alpina Made to Inspire. Es kann immer weitergehen, sind wir schon alle ein gutes Beispiel und ihr beide auf jeden Fall vorne dran. Genau, also insofern immer mehr solche Geschichten, bitte. So, beim nächsten Mal erwarte ich noch ein paar Junggesellen-Stories dabei. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu kurz gekommen hier, tatsächlich.
Ja, ich war ja nie Junggeselle.
Andi? Ja, genau. Aber
Video war ich schon Junggeselle.
Also, soll ich noch eine vom Andi erzählen? Darf ich dir erzählen, Andi? Jetzt fällt es mir ein.
Ja, erzähl halt.
Ja, okay, zum Abschluss.
Vergangenheit,
also, dafür so, stehe jetzt, ich auch gerade. Jetzt ist mal okay. Jetzt
bin ich gespannt, welche jetzt kommt.
Die eine ist, nee, es gibt zwei Geschichten, das stimmt. Die. Aber ich erzähle die ein bisschen witzige, die kann ich witziger erzählen. Auch wenn, ich habe sie so im Kopf. Und dann reicht's, okay? Danach muss ich schnell auflegen, weil sonst ist das sauer. Also der Andi.
Geil.
Da war der Andi Single. Zeit. Das durfte er. Da waren wir, wir hatten erst unser Winter-Event in Livigno. Und dann kam das Bike-Event. Ne? Und wir hatten also schon mit Livigno wirklich auch ein absolutes Highlight unserer Nines-Geschichte. Da haben wir, glaube ich, 10 Veranstaltungen gemacht, Sommer wie Winter. und ganz tolle Menschen. Tolles Skigebiet, toller TV-Tourismusverband, tolle Marketing-Mitarbeiter. Und beim Skigebiet war es eben eine Marketing-Mitarbeiterin. Und wir hatten ein ganz klasse Verhältnis mit denen etabliert im Winter. Und dann kamen wir im Sommer. Und im Sommer haben wir halt den schönen Andi mitgebracht. Und was ist passiert? Die Marketingleiterin hat sich natürlich in den Andi verguckt. Und der Andi war auch kurzzeitig nicht abgeneigt, muss man auch dazu sagen. Hat aber kurz mitgemacht, hat es dann aber wieder beendet. Relativ, weiß es nicht genau, taktisch unklug, würde ich es mal nennen. Indem er vielleicht, er wusste schon, dass die ihn immer noch richtig gut findet. Aber es gab halt auch noch eine Gogo-Tänzerin im Club von Levenio, die ihn auch richtig gut fand. Das war das Problem. Und dann hat er dich doch eher mit der Tänzerin beschäftigt, als mit der Marketing-Mitarbeiterin. Und dann war die richtig sauer. Die war sauer.
Die war echt sauer.
Ja. Genau. Heute übrigens, die gibt's immer noch, tolle Frau, ist verheiratet mittlerweile, hat ein Kind und die hat jetzt dann die Olympischen Spiele vor sich, ne? Also die muss jetzt hier, ist in dem gleichen Skigebiet, finden jetzt die nächsten, die macht immer noch den Job
und
die
oder?
Machen jetzt da mal schnell Olympische Spiele. Die haben mit uns ein bisschen trainieren können.
Crazy.
Also, auch hier wieder einen namenlosen Shoutout zum zweiten Mal heute. Jetzt habt ihr noch Andis Junggesellengeschichte bekommen von mir.
Jetzt kann ich happy da rausgehen sozusagen. Sehr gut.
Aber es war auch sehr aufgelegt von euch, weil du als auch der Stefan, grüße übrigens auch an Stefan, ihr habt mir, glaube ich, also in jedem Meeting, wo es um Livigno geht, gesagt, die, wenn du die kennenlernst, dann ist vorbei. Und genauso kam es, also eigentlich seid ihr schuld.
Ja, die war halt cool auch noch, waren wir alle neidisch damals. Gut, jetzt reicht's. So, ciao, danke Alpina. Es war mir eine Ehre. Andi, ich hoffe, du magst mich noch. Lena, du bist cool. Ciao, bis zum nächsten Mal.